Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Metal Micros Metal Podcast. Es freut mich ganz besonders, dass ich hier heute jemanden auf der Couch sitzen habe, der, glaube ich, vielen Podcast-Fans ein Begriff ist.
Moment mal. Das ist doch hier mein Podcast. Irgendwas läuft hier gerade gewaltig falsch. Wer ist denn da überhaupt?
Ja, hallo, Micros. Hier ist Sunny. Das ist doch deine 60. Jubiläumsfolge und du musst mal auf deiner Couch Platz nehmen. Jetzt bist du heute mal dran, dass du befragt bist und du kannst dich ja wohl selbst schlecht interviewen, oder?
Ja, das ist interessant. Ich rede zwar gerne mit mir selber, aber selbst interviewen ist natürlich eine interessante Frage. Ich glaube, das ist schon eine ganz gute Idee.
Ja. Ja, ich dachte, zur 60. Jubiläumsfolge, da können wir doch heute vielleicht mal die Person hinterm Podcast etwas näher kennenlernen.
Ja, möge es den Hörern auch gefallen. Also, ich muss gestehen, Sunny hat mir diesen Vorschlag irgendwann gemacht, so nach dem Motto, Markus, ich habe da jemanden, den man auf die Couch setzen kann, das wäre bestimmt total toll. Und blöd wie ich bin, habe ich nicht verstanden, was sie meinte und fragte, ja, wen denn? Ja, dich. Und ich nur so, oh, okay. Dann habe ich ernsthaft so überlegt, möchte das denn wirklich jemand hören? Und ich habe es dann auch nochmal mit meiner Frau besprochen und sie meinte auch, naja, warum denn nicht, wenn die Leute dir zuhören, wenn du was erzählst, warum sollten die nicht wissen wollen, was du für ein Mensch eigentlich bist? Und von daher, ja, haben wir dann gedacht, drehen wir den Spieß mal um und Sunny darf mich auf die Couch setzen und mir Fragen stellen. Natürlich leicht anderer Natur als die, die ich meinen Gästen sonst stelle, weil wenn sie mich jetzt fragt, wusstest du immer, dass du Sänger werden willst, wäre meine Antwort, nee, bin ich auch nicht. Thema beendet, ne? Also.
Ja, aber ich glaube, das Interesse ist schon da. Wenn ich die letzten Folgen so von dir gehört habe, wollten sich, glaube ich, schon mehrere interviewen.
Das ist richtig. Das war ja auch bei der 50. Folge. Beim ersten Metal-Stammtisch kam ja der gute Mike als Gast damit um die Ecke, wo ich auch direkt schon sagte, du, die Idee ist cool, aber irgendwie habe ich das jemand anders versprochen. Und wie man hier eben merkt, es war nicht gelogen und es war auch keine Ausrede, weil ich keine Lust drauf hatte. Es ist wirklich eine Tatsache. Wir haben das schon vor Monaten bestimmt, zumindest grob geplant. Und jetzt hätte ich gesagt, legen wir einfach mal los. Die Bühne gehört dir, Sunny. Ja. Quetsch mich aus.
Ja, ich freue mich auch voll, dass ich das machen darf.
Ja, sehr gerne.
Ja, dann fangen wir ganz klassisch mit deiner Anfangsfrage an. Wo bist du geboren und aufgewachsen?
Ja, habe ich im Podcast auch schon öfter mal erzählt, aber macht ja nichts. Also geboren und aufgewachsen bin ich in Essen, also im Herzen des Ruhrgebiets, im tiefsten Pott, wie man ja auch zu sagen pflegt, hier in der Ecke. Und habe da auch wirklich 40 Jahre meines Lebens verbracht. Ich habe 40 Jahre in Essen gewohnt. Mittlerweile wohne ich in Moers, wo die Liebe einen so halt hinzieht. Ne? Auch im hohen Alter kann man dann nochmal sich verpflanzen lassen. Und ja, aber Essen ist halt so meine Heimat, das Ruhrgebiet an sich. Der Pott ist meine Heimat. Das merke ich auch heute immer noch, weil hier Moers liegt ja am Niederrhein. Und die Menschen sind hier schon ein bisschen anders. Also zumindest den Mörsern selbst oder allen Leuten, die irgendwie am Niederrhein wohnen, ist es immer verdammt wichtig zu sagen, dass sie nicht im Pott wohnen. Ich selbst hab noch nicht rausgefunden, warum das jetzt genau so ist. Also ich finde beide Gegenden total toll, aber es ist irgendwie elementar wichtig. Ich sage niemals jemanden, der in Moers oder an einer bestimmten Ecke von Duisburg wohnt, er würde im Pott wohnen. Das ist ganz, ganz gefährlich. Ich weiß nicht warum. Also es ist so.
Aber du fühlst dich jetzt in beiden Orten heimisch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin immer noch relativ oft in meiner alten Heimat in Essen, weil da halt noch Freunde von früher wohnen. So mehr oder weniger einmal die Woche versuchen wir auch gemeinsam einen Videoabend zu machen. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Oder auch gemeinsam ins Kino zu gehen. Und das passiert dann halt meistens in Essen, weil also ich mittlerweile aus Moers komme, der Herr Totti, den der ein oder andere ja auch aus dem Wacken-Special vielleicht kennt, kommt aus Bochum und Bernie, kann man auch aus dem Wacken-Special kennen, wohnt halt immer noch in Essen. Und das ist so quasi für uns dann genauso die Mitte, wo man sich am einfachsten treffen kann. Und von daher bin ich da noch relativ oft, aber auch klar wegen Familie. Meine Mutter wohnt immer noch da. Die besuche ich da natürlich auch. Und ja, aber auch hier in Moers kenne ich mich mittlerweile ganz gut aus und fühle mich hier auch wirklich wohl, kann ich ruhigen Gewissens behaupten.
Ja, schön. Gibt es denn irgendwie Erinnerungen an deine Kindheit, positiv, negativ, irgendwas, was du gerne erzählen möchtest?
Positiv. Ja, positiv ist immer so eine spannende Frage. Ich glaube, in der Kindheit selbst nimmt man gar nicht die ganzen Dinge so wahr, die eigentlich so toll sind. Das merkt man, glaube ich, immer erst, wenn man dann so wie wir jetzt jenseits der 40 sind. Mhm. Entschuldigung, dass ich es jetzt verraten habe.
Das ist kein Geheimnis mehr.
Ja, ich denke auch. Und wenn man dann so ein bisschen über das eigene Leben reflektiert, also schöne Zeiten aus der Kindheit ist natürlich ganz klar die ganze Zeit, die man damals hatte. Auch wenn Schule natürlich nervig irgendwie war und vielleicht manchmal auch anstrengend. So viel Freizeit wie damals wirst du nie wieder haben, allein wenn man mal die Ferien bedenkt. Aber selbst wenn du die Ferien weglässt, dass du nach Hause gehen kannst und um 3 Uhr oder so dich vor deine Stereoanlage setzen konntest, was heute ja eh keiner mehr macht, eine CD nehmen konntest und sie dir anhören konntest und wirklich Zeit dafür hattest und nicht dachtest, oh, eigentlich müsste ich jetzt ja noch einkaufen oder eigentlich muss ich ja noch was vorbereiten und ich möchte doch noch dies und das, ne, und tritratrolala machen. Das sind schon sehr positive Erinnerungen an meine Kindheit. Ansonsten, also es gibt jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, das war absolut mega granatenstark oder ne. Insgesamt hätte ich gesagt, meine Kindheit war eigentlich relativ schön immer. Ich habe mal gelernt, eigentlich soll man gar nicht sagen, sie war schön. Negativ geht jetzt damit so ein bisschen Hand in Hand. Als ich 14 Jahre alt war, ist mein Vater verstorben. Das ist natürlich jetzt keine schöne Sache. Das ist, glaube ich, so wirklich das Negativste, an was ich mich aus meiner Kindheit oder in dem Falle an meiner Jugend erinnern kann. Ist mittlerweile aber lange her. Insofern ist es jetzt für mich auch völlig okay, dass man sowas sagen kann. Das ist passiert. Es ist scheiße, aber ich würde mal sagen, alles, was dir irgendwie passiert, hat ja einen Impact auf dich, einen Einfluss, um mal deutsch zu bleiben. Immer dieses Englische ist ja furchtbar. Und das macht dich dann ja auch zu dem Menschen, den du bist. Also das war sicherlich scheiße. Es war halt auch, also kurz danach ist auch meine Großtante gestorben. Das war wirklich eine ziemlich beschissene Zeit, aber es ist vorbei. Und das ist das Einzige, wo ich wirklich sagen würde, das war weniger schön. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass meine Mutter und meine ältere Schwester alles dafür gegeben haben, dass irgendwie aus dem kleinen Metal-Markus dann doch der einigermaßen vernünftige große Metal-Markus geworden ist. Und darum vielen Dank an meine Mutter und meine Schwester, falls sie das hier mal hören sollten.
Das sind doch nette Worte, so vorher.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, guck. Aber du hast gerade schon die Schule angesprochen. Du stellst immer die Frage, warst du eher Klassenclown oder Musterschüler? Wie war es denn bei dir?
Das kommt jetzt sehr stark darauf an, welche Phase der Schule wir gerade betrachten wollen. Wenn ich jetzt an die Grundschule denke, würde ich denken, dass ich sicherlich ein relativ guter Schüler war. Und das würden meine damaligen Lehrer einem wahrscheinlich auch bestätigen. Wobei ich meine, beide Lehrer, die wir damals hatten, sind mittlerweile verstorben. Also bei einem weiß ich es, beim zweiten nicht wirklich. Aber ich gehe halt davon aus, weil das ja schon lange her ist. Und dann so auf der weiterführenden Schule kommt es sehr stark drauf an, glaube ich, über welches Fach wir sprechen. Weil ich bin, das würde meine Mutter bestätigen, eigentlich ein ziemlich fauler Mensch und mache eigentlich nur das, was immer so nötig ist. Das heißt, wenn es um Fächer geht, wo du Klassenarbeiten geschrieben hast, also die ganzen Hauptfächer, wo man dann mit guten Noten in einer Klassenarbeit seine Note gut irgendwie verbessern konnte, da war ich immer relativ entspannt dabei. Mein persönlicher Feind waren immer die ganzen mündlichen Fächer, also sowas wie Erdkunde, Geschichte. Ich weiß noch nicht mal genau, warum. Ich könnte jetzt nicht behaupten, dass mich Erdkunde oder Geschichte oder auch später dann Politik zum Beispiel nicht interessiert hätte. Das war gar nicht das Problem. Aber ich fand es halt immer irgendwie blöd, wenn man sich melden musste und was erzählen musste. Von daher waren so die, die Fächer, wo man rein mündlich sich beteiligen musste, das war so mein Problem. Mit denen stand ich immer so ein bisschen auf Kriegsfuß. Aber von der Tendenz war ich jetzt nicht der Musterschüler. Klassenclown könnte vielleicht sein, aber es kommt halt sehr drauf an. Also ich bin jetzt aber, bin ich mir ziemlich sicher, nicht übermäßig negativ aufgefallen. Also, dass man irgendwie ständig laut wäre und gestört hätte oder so, das war bestimmt nicht so. Aber für Spökes war ich immer zu haben. Das ist auf jeden Fall so, das kann ich ruhigen Gewissens behaupten.
Ja, aber du hast ja scheinbar dann noch Spaß an der Schule gehabt. Du hast ja dann noch studiert, ne?
Ja, habe ich. Aber das ja nicht unbedingt, weil man ja Spaß an der Schule hatte. Also die Situation war, ich habe nach der Schule eine Ausbildung gemacht. Also ich bin gelernter Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und habe im Anschluss daran angewandte Informatik studiert. Aber Ja, weil die Gelegenheit sich halt geboten hat, würde ich mal sagen. Das war jetzt nicht mein großer Traum. Also ich habe jetzt nicht gedacht, ich möchte unbedingt Fachinformatiker werden oder ich möchte unbedingt irgendwas mit IT oder Computern machen. Das kann ich sogar belegen, weil wir hatten damals eine Abi-Zeitung und da gab es diese Frage, was möchtest du beruflich machen? Da habe ich damals zwei Sachen reingeschrieben. Ich wäre gern Weltstar. Also ich hatte ja damals eine Band am Start. Ja. Welt in Klammern stand dann mit Umbra um die Welt. Also die Band hieß Umbra. Und dahinter stand, oder irgendwas in der Werbung. Also das waren eigentlich so meine Ziele. Wobei, das stimmt gar nicht. Mein erster Berufswunsch war was ganz, ganz anderes. Falls ihr das alle wissen möchtet, ich wollte Aufnehmer werden. Und wenn ihr euch jetzt alle fragt, was meinten der damit? Ich war als Kind, ich merke schon, wenn man es hört, denkt man, wie Wischmopp oder wie Leder. Nee, gar nicht. Ich habe unwahrscheinlich gerne Kassetten gehört. Ich habe Kassetten geliebt. Also es ist wirklich so, Kassetten, die ich als Kind gehört habe, da kann ich heute die Dialogsequenzen stellenweise noch komplett mitsprechen, was meine Frau dann so in den Wahnsinn treiben kann, weil sie denkt, sei doch mal ruhig, ich möchte hören, was die sagen. Ja, aber ich sag das doch auch. Ja, aber ich möchte das von denen hören. Und ich meinte mit Aufnehmer, also da war ich keine Ahnung, ich denke mal in der ersten Klasse oder vielleicht sogar noch vor der Grundschule, ich meinte, ich möchte später mal Hörspiele aufnehmen. Also ne, eine Geschichte irgendwie erzählen. Das war mein erster Wunsch eigentlich, was ich mal beruflich machen wollte. Das war jetzt zwar gar nicht die Frage, aber irgendwie.
Ja, aber in die Richtung hätte ich das jetzt auch verstanden, weil das war, glaube ich, damals so die Zeit, wo jeder dann vor seine Anlage gekniet hat und immer irgendwelche Kassetten bespielt.
Ja, genau. Daher kam das.
Ja, guck. Und dann auch wahrscheinlich die Vorliebe zu den Hörspielen dann irgendwie dann damals schon.
Ja, also Hörspiele, ich habe als Kind und auch als Jugendlicher, kann ich wirklich sagen, fast gar nicht gelesen. Ich habe immer Hörspiele gehört. Irgendwann hat sich das natürlich geändert. Mittlerweile lese ich auch nicht mehr so viel, weil ich eigentlich gar keine Zeit dafür habe. Da greife ich eher zum Hörbuch. Aber Hörspiele war damals der Ersatz fürs Lesen, auf jeden Fall. Sehr zum Leidwesen meiner Mutter, das weiß ich auch noch.
Weil?
Ja, weil meine Mutter immer gesagt hat, man muss lesen. Aber meine Mutter ist ja auch ein paar Semester älter als ich. Also in ihrer Kindheit gab es natürlich nur Bücher. Das Hörspiel gab es vielleicht aus dem Radio, aber ja nicht im kommerziellen Sinne, wie wir es so als Kinder der 70er und 80er dann kennen, ne? Dass du selbst in den Supermarkt gehst und da irgendwie einen Aufsteller stehen hast mit drei Fragezeichen und der bösen anderen Serie TKKG. Das war ja einfach so. Hörspiele waren in den 80ern überall.
Ja, guck. Und wann kam das Instrument dann dazu bei dir, der Bass, den du gelernt hast?
Das war sogar erst relativ spät. Also ich habe erst mal angefangen, überhaupt Musik zu hören. Aber dass ich wirklich ein Instrument spielen wollte, kann ich mich noch sehr genau erinnern. Das war 1997. Da waren Stratovarius auf Tour mit ihrem damals aktuellen Album Visions. Und sie haben einen Zwischenstopp eingelegt in der Zeche in Bochum. Und das war dann auch eines meiner ersten Konzerte in der Zeche in Bochum. Mein allererstes, weiß ich noch, waren King Diamond und Mercyful Fate, ein paar Monate davor. Aber das war das erste Konzert, wo man wirklich mal gesagt hat, okay, wir bleiben jetzt nicht oben, wir gehen nach unten, wirklich vor die Bühne. Und dann ist man ja wesentlich näher am ganzen Geschehen dran. Und bei diesem Konzert habe ich wirklich mal bewusst überhaupt wahrgenommen, was ein Bass überhaupt alles machen kann. Also wenn man Musik erstmal nur hört, hat man jetzt ja nicht unbedingt das Ohr dafür, dass man diese ganzen verschiedenen Spuren erkennt. Mhm. Aber bei Stratovarius gibt es ja eben die Gitarre und den Bass und Keyboard und das kannst du ja alles schon sehr deutlich auseinanderhalten. Und wenn du dann eben vorne so in der ersten oder vielleicht zweiten Reihe stehst und dann den Mann mit dem fantastischen Namen siehst, Jari Kainulainen, ich hoffe immer noch, dass es richtig ausgesprochen. Also der erste Punkt war, der hat doch 5 Saiten, ein Bass hat doch 4 Saiten, oder? Das ist ja bekloppt. Und was er auf diesem Bass so gespielt hat, da habe ich wirklich gemerkt, okay, Bass ist schon verdammt cool. Und von da an habe ich meine Mutter damit genervt, ich möchte Bass spielen. Also es ist wirklich wahr, ich habe nie ernsthaft gesagt, ich möchte Gitarre spielen. Ganz einfach, weil ja auch gefühlt jeder sagt, ja, er will Gitarre spielen. Und ich habe ganz bewusst immer gesagt, ich will Bass spielen. Und da kommt das wirklich her. Also ich habe jetzt nicht irgendwie in frühesten Kindheitstagen damit angefangen. Das war eher so mit 16, 17 rum in der Ecke erst. Und auch wirklich durch ein frühes Konzert und durch einen Menschen, der halt sehr begabt am Bass ist. Und man dachte, meine Güte, das ist ja doch nicht nur eine tiefer gestimmte E-Gitarre.
Ja, aber ist ja cool, wenn sowas Musik auslösen kann, dass man junge Menschen sowas begeistern kann.
Auf jeden Fall.
Finde ich super. Und wie lange hast du das dann gemacht? Weil jetzt spielt sie ja keinen Bass mehr, oder?
Nee, der steht zwar prestigeträchtig hier so in der Wohnung im Eingangsbereich, dass man ihn sehen kann. Also das ist auch immer noch wirklich mein allererster Bass, den ich mit 16 Jahren bekommen habe. Von Ibanez ist der. Aber ich spiele ihn wirklich aktiv seit Ewigkeiten nicht mehr. Das letzte Mal, dass ich ihn benutzt habe, war, als ein guter Freund von mir geheiratet hat. Das war so zur Corona-Zeit und da konnte man natürlich dann nicht zu der Feierlichkeit kommen. Und man sollte für den Junggesellenabschied von Matthias, falls du das hörst, Grüße gehen raus. Also als Matthias und Carla geheiratet haben, konnte man für einen virtuellen Junggesellenabend ein Video machen. Und da habe ich, aber nicht den Bass, sondern einen anderen, den ich besitze, ausgepackt und habe dann den Hochzeitsmarsch mit verzerrtem Bass für dieses Video gespielt, ganz kurz. Das war, glaube ich, das letzte Mal, dass ich aktiv den Bass wirklich bedient habe. Und ich muss auch sagen, natürlich, wenn man dann irgendwie so wie gestern so ein bisschen hier Staub wischt und rumwirbelt, nimmt man den zwar mal in die Hand und klimpert da so 30 Sekunden drauf rum, aber das ist halt so ähnlich wie Fahrradfahren. Natürlich verlernst du es nie so wirklich, aber wenn du es nicht trainierst, kannst du Dinge halt auch nicht mehr. Ich konnte früher halt auch so ein bisschen wirklich slappen und poppen. Das ist jetzt nichts Versautes, das ist eine Spieltechnik am Bass. Slappen ist halt, wenn du so mit dem Daumen quasi auf die Seiten draufhaust, und poppen ist, wenn du dann mit dem Mittelfinger eine Seite quasi sehr stark anreißt, damit du einen Kontrast hast im Spiel. Sowas konnte ich auch mal so ein bisschen. Und wenn ich das heute versuche, denke ich mir, ich breche mir die Finger. Also es sind Dinge, ne, die muss man stetig üben und so. Ich würde jetzt auch nie behaupten, dass ich jemals wirklich gut Bass gespielt habe. Also meine Frau sagt dann immer, mach dich nicht selbst so schlecht. Aber ich denke mir immer, nee, also ich habe es schon irgendwie hinbekommen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das besonders qualifiziert war.
Okay, also schließe ich jetzt da draus, du hast gerade damit nicht überzeugt, dass du so ein toller Bassspieler bist. Dass ich für dich zu begeistern. Nee,
in der Tat nicht. Damit habe ich sie nicht überzeugt, das ist richtig, weil zu der Zeit habe ich auch nicht mehr aktiv Bass gespielt.
Okay. Also hast du denn noch Kontakt zu den alten Bandmitgliedern oder überhaupt nicht mehr so?
Ah, das kommt drauf an, zu welcher Band. Also ich habe in mehreren gespielt. Okay. Eben ja schon angesprochen, die erste Band hieß Umbra. Und Bernie, mit dem ich eben den Videoabend mache und der auch im Wacken-Special kurz zu Wort gekommen ist, hat damals gesungen. Also ja, mit ihm habe ich noch relativ regelmäßig Kontakt. Dann zu den beiden Gitarristen von früher, Christian und André, auch noch ab und zu. Denn der ein oder andere wird sich erinnern, mit Christian habe ich schon 2 Podcast-Folgen gemacht. Also, nee, 3. Stimmt genau. Ja gar nicht. 3 waren es mittlerweile schon, die veröffentlicht worden sind. Nee, 4 mittlerweile. Wir sind ja in der Zukunft. Also das sind dann meistens diese Alles Gute zum Geburtstag-Folgen, wo man über Alben spricht, die man halt toll gefunden hat. Christian hat auch auf meiner Hochzeit Gitarre gespielt. Also wir hatten eine freie Trauung, da hat Christian ein paar Lieder auf der Gitarre als Begleitung gespielt. Und André war eben auch schon bei ein paar Podcast-Folgen mit dabei, weil wir halt damals nicht nur zusammen Musik gemacht haben, sondern wir sind zusammen zur Schule gegangen, zwar in unterschiedliche Klassen, aber man kannte sich halt. Damals allein durch den Umstand, dass man Metal-Shirts anhatte, das war so in den 90ern noch so, guck mal, der hört auch Metal. Aha. Das war schon sowas, was verbunden hat, und dementsprechend hat man auch halt viel Zeit drumherum miteinander verbracht, ist auf Konzerten gewesen, und natürlich im Alter wird das halt weniger, weil jeder ja sein eigenes Leben lebt, ne, mit Arbeit und Familie drumherum, aber man versucht zumindest irgendwie in Kontakt zu bleiben. Also bei Umbra funktioniert das relativ gut mit den meisten Leuten. Mit meiner zweiten Band, ja, da war Matthias zum Beispiel dabei, für den ich eben dieses Bass-Hochzeitsmarsch-Zeug gemacht habe, hat man auch lose immer mal wieder Kontakt. Normalerweise versuchen wir auch da uns immer so einmal im Jahr zu treffen. Das ist ein bisschen schwierig, weil Jens, der andere Gitarrist der Band, der wohnt mittlerweile in den USA. Also der kann nicht mal eben kurz vorbeikommen für ein Bandtreffen.
Okay.
Aber auch das kriegen wir mehr oder weniger regelmäßig hin, weil er ja auch immer noch Familie eben hier in Deutschland hat. Ne? Er kommt jetzt nicht exklusiv für uns vorbei, also das bilde ich mir jetzt nicht ein, aber das funktioniert halt auch, ja. Und ja, also zu meiner letzten Band nicht so ganz, weil das alles so ein bisschen blöd zu Ende gegangen ist. Ja, aber man kann Kontakt halten. Man muss natürlich ein bisschen dran arbeiten, würde ich mal sagen. Das ist halt wie mit Freundschaften an sich. Wenn jeder so seiner Wege geht, muss das Interesse irgendwie auch da sein. Dann kriegt man das, glaube ich, aber auch ganz gut hin.
Ja, cool. Finde ich gut, wenn man sich schon so lange kennt und dann noch so ein bisschen Kontakt ist. Schöne Sache.
Ja, vor allen Dingen, weil man immer noch über die gleichen blödsinnigen Dinge dann reden kann. Hat sich nicht geändert.
Ja, genau. Super. Kannst du denn auch singen? Ja, ich meine, reden kannst du ja gut. Du hast ja von vielen Seiten schon Lob bekommen, dass deine Stimme immer ganz gut klingt, ne?
Es ist gut, dass wir hier keinen Videocall machen. Ich war gerade dabei, einen Schluck zu trinken, als du das gefragt hast. Und ich musste mich echt beherrschen, um jetzt nicht hier mein Mikro voll zu spucken. Also, ich habe ja mal mit Mace gesprochen, Weihnachten letztes Jahr. Und er hat ja gesagt, eigentlich kann jeder singen. Als er mir das erzählt hat, hat mich das nachdenklich gemacht, weil ich hätte von mir selbst wirklich gesagt, dass ich das absolut und überhaupt nicht kann. Also ich habe ein gutes Gefühl für Timing und sowas, das kann ich gut, aber wirklich singen ist irgendwann bei einer Probe habe ich mal gesungen und diese Kassette habe ich dann auch an mich genommen und irgendwie, vielleicht finde ich sie noch irgendwo zu Hause, also nein, ich habe es nie aktiv versucht. Ich habe vielleicht mal so Background, ne, ein bisschen gebrüllt irgendwie so, aber auch nur so ho, ho, ho und das auch nur 2-3 Mal bei Konzerten. Also was mich persönlich angeht, würde ich für den Moment sagen, gesangsmäßig bin ich vollkommen talentfrei, um mal Dieter Bohlen zu zitieren.
Okay. Man muss ja auch den anderen noch was überlassen, ne?
Ja, richtig. Ich kann ja nicht alles machen.
Aber die Folge kenne ich auch und als er das damals sagte, der Mace, habe ich auch gedacht, okay, er hat mich noch nicht singen.
Ja, genau, das war auch mein Gedanke. Okay, lieber Mace, mich hast du noch nicht singen hören, aber gut.
Na gut, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, man weiß ja nicht, was einem noch einfällt im Leben, ne?
Ja, also Also früher habe ich, glaube ich, auch den Fehler gemacht, dass man einfach viel zu hoch versucht zu singen. Wenn du dann sowas wie Michael Kiske dir anhörst und dann versuchst, in diesen Höhen mit deiner Stimme zu kommen, ohne irgendwie das zu können, ist das natürlich sehr schlimm. Also,
muss man gucken mit der Selbstüberschätzung dann auch, ne?
Ja, das sowieso. Aber das ist wirklich ein Punkt, den ich für mich irgendwann auch ad acta gelegt habe. Ne? So, da war für mich klar, okay, ich kann das nicht. Und wenn ich da jetzt Arbeit rein investieren müsste, wäre es mir das ehrlich gesagt nicht wert, muss ich sagen. Also da bleibe ich lieber bei den Dingen, von denen ich denke, dass ich es kann und wo mir dann auch ein paar Leute sagen, das kannst du ja, ne, wie du eben sagtest, es gibt ja doch ein paar Leute, die eben gesagt haben, ja, ich hätte so eine angenehme Sprechstimme und das ist ja dann auch in Ordnung, ne? Wenn man dabei bleiben kann.
Ja, dann mach das lieber weiter. Ja, grundsätzlich, weil du gerade sagst, Kiske und so, wie kommst du denn zum Metal oder was ist so deine Musik, die du sonst noch so hörst oder erträgst du überhaupt andere Musik außer Metal?
Ja, ertragen muss ja, glaube ich, jeder Mensch, der Metal hört, andere Musik. Das ist aber auch eine ganz faszinierende Sache. Ich weiß nicht, ob dir sowas auch mal passiert ist. Nehmen wir mal an, du bist auf einer Feier in der Schule und da läuft ja grundsätzlich dann eigentlich, Entschuldigung für die Verwendung dieses Begriffs, Schadscheiße. Hoch und runter, ne?
Ja.
Aber man, als Metalhead ist man ja bereit, das zu ertragen, grundsätzlich. Dann wird ja vielleicht doch mal, wenn man Glück hatte, je nachdem, wann man geboren ist, sowas wie Papa Roach gespielt oder Green Day, wo man dann zumindest so ein bisschen abgeholt wird. Und jetzt habe ich mal folgendes Erlebnis gehabt. Wir hatten eine Geburtstagsfeier von jemandem, wo dann wirklich die meiste Zeit Metal lief und dann waren eben auch Leute da, die damit nichts anfangen können und die waren so pissig und meinten, könnt ihr nicht mal Rücksicht nehmen, wo ich nur dachte, Alter, sag mal, geht's noch? Wenn man irgendwo anders ist, nimmt kein Schwein Rücksicht auf jemanden, der Metal hören möchte und wenn du bei jemandem auf einer Feier bist, der Metal hört, erwartest du, dass jemand Rücksicht auf dich nimmt? Also das fand ich schon eine harte Nummer, muss ich sagen, diese Annahme.
Ja, stimmt.
Weil ich wäre als Metalhead nie auf die Idee gekommen, mich zu beschweren, weil man ja, du lernst ja irgendwie, okay, du musst damit jetzt, ne, man muss es natürlich nicht, aber wenn du da bist, nimmst du es in Kauf und denkst dir, okay, die Leute sind ja da und ich bin ja auch nicht wegen der Musik hier, ich bin ja hier, weil, ne, man macht zusammen was. Aber, also ich kann sowas ertragen, durch meine Mutter bin ich auch sehr geschädigt und kann jede Menge deutsche Schlager auswendig mitsingen. Weil sie halt WDR4 gehört hat, in der Küche immer.
Okay.
Erstaunt mich selbst immer wieder, wenn sowas irgendwo läuft und ich die Texte wirklich weiß. Das ist aber dem Umstand geschuldet, dass ich mir Texte einfach gut merken kann. Also ja, ich kann andere Musik durchaus ertragen, aber zu der eigentlichen Frage, wie das ins Rollen gekommen ist. Also ich weiß noch, auch wenn es jetzt peinlich ist, meine erste selbstgekaufte CD war von David Hasselhoff, Looking for Freedom. Meine zweite.
Ich lasse das jetzt einfach im Raum stehen, ich kommentiere das jetzt nicht.
Ja, 80er. Meine zweite war Vanille-Eis, To The Extreme hieß das Album. Und dann bin ich aber relativ früh mit Guns N' Roses in Kontakt gekommen, weil das war ja so in den 90ern der heiße Scheiß, genau, mehr oder weniger.
Ja.
Und dann bin ich durch einen Klassenkameraden in der 6. Klasse auf eine Band aufmerksam geworden, die diesen wunderbaren Titel trägt, Iron Maiden. So eiserne Jungfrau, das klingt ja echt böse. Der Klassenkamerad damals, weiß ich noch, Mark Böing hieß der Gute. Also der heißt hoffentlich immer noch so. Und er hatte eine dieser unsäglichen Live-USA-Kassetten, habe ich schon öfter mal drüber gesprochen. Das waren, glaube ich, Radiomitschnitte, die dann irgendwie ihren Weg in die Veröffentlichung gefunden haben. Wahrscheinlich so halb legal nur, aber ist ja auch egal. In den 80ern und Anfang der 90er gab es in jedem Elektromarkt diese Live-USA-Klamotten mit stellenweise furchtbarem Sound. Und es ist wirklich kein Scheiß. Ich fand den Namen dieser Band einfach cool. Iron Maiden, das hat irgendwas in mir ausgelöst. Und ich habe es in der Folge zu Peace of Mind, dem 4. Iron Maiden-Album, schon mal erzählt. Ich hatte eine Spardose voll mit 10 Pfennigstücken. Und diese Kassette, genau, hat 7 oder 8 Mark gekostet. Ich bin zu Karstadt gegangen und habe nur mit 10 Pfennigstücken mir diese Live-USA-Kassette gekauft, ohne zu wissen, wie sich das anhört. Und habe es mir dann zu Hause angehört und es war irgendwie so, boah, allein die Songtitel, ja, Murders in the Rue Morgue, Rothschild, The Number of the Beast, Phantom of the Opera, The Prisoner, das waren so, boah, das ist ja richtig böse, ne? So richtig, klingt ja wie Gruselfilme, ne, das war wirklich, das kann man sich heutzutage wahrscheinlich nicht vorstellen, aber wie alt war ich da? 10, 11, 12 irgendwo in der Ecke, ne? Das hat wirklich irgendwas in mir angesprochen, obwohl die Texte von Iron Maiden ja eigentlich gar nicht böse sind. Das sind ja oft ja nur literarische Vorlagen. Also Murders in the Rue Morgue basiert ja auf einer Geschichte von Edgar Allan Poe, wie der ein oder andere ja wahrscheinlich wissen will. Das ist ja eigentlich gar nichts irgendwie Schlimmes, Brutales oder so.
Das waren andere Zeiten damals, ne?
Ja, auf jeden Fall. Im Radio hörst du nur Lieder mit, ja, Liebe, alles ist so schön. Oder die Sauerkrautpolka von Gus Backus oder wie der heißt. Das war halt. Und das hat mich allein dadurch absolut abgeholt. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen theatralisch, aber das hat wirklich mein Leben in diese Richtung sehr drastisch verändert. Also, ne, so nach dem Motto, hey, das ist doch cool. Und ich bin irgendwie dann darauf hängen geblieben. Und dann fängt man ja an, so nachzuforschen. Ne, so nach dem Motto, okay, ja. Iron Maiden, ja. Was gibt's denn noch so an vergleichbarer Musik, in Anführungsstrichen? Ich meine, hey, das war Anfang der 90er. Da gab's kein Internet, da gab's kein gar nichts. Da bist du in den nächsten Karstadt gegangen, hast geguckt, wo steht denn jetzt Iron Maiden? Und was steht da in der Nähe noch? Ne? Was sieht auch irgendwie covermäßig nach was Ähnlichem aus, da bist du irgendwie über Megadeth gestolpert, klar, durchs Radio, dann auch über Metallica und Manowar. Ja, und so hat sich das alles dann relativ langsam entwickelt. Und was auch noch sehr wichtig für mich war, war meine erste Gamma-Ray-CD. Ich glaube, auch das habe ich schon mal irgendwann erzählt. Das sind auch Dinge, die kann man sich nicht ausdenken. Es gab ein Prospekt von Müller. Müller ist ja so ein Drogeriemarkt. Und da war einfach nur das Cover des Gamma-Ray-Albums Land of the Free abgebildet. Und ich habe irgendwie gedacht, das sieht irgendwie auch so ein bisschen nach so Metal-Musik aus. Und ich hatte halt genug Kleingeld übrig. Also es war kein Kleingeld mehr, es waren schon so 25 Mark. Kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen, ne? 25 Mark für eine neue CD. Und bin dann eben auch in den Laden gegangen und habe diese CD gekauft, weil ich in einem Prospekt dieses Cover gesehen habe. Ich hatte keine Ahnung, was das für Musik ist. Ich habe auch im Laden, glaube ich, gar nicht reingehört, obwohl man die Gelegenheit ja gehabt hätte. Und habe mir wirklich diese CD einfach blind gekauft. Und auch das, also Gamma Ray, Kai Hansen, hey, den kennt ja gefühlt auch jeder, ne? Das ist irgendwie so grob zusammengefasst, glaube ich, mein Werdegang, wie ich dann irgendwann da auch nicht mehr rausgekommen bin.
Ja, aber dann war das ja gut investiertes Taschengeld, oder? Ja,
auf jeden Fall, sowohl die 8 Euro, die 7 oder 8 Mark für die Live USA als auch für Gamma Ray. Ja, so mit die besten Investitionen, die ich getätigt habe in meinem jungen Leben, kann ich nur sagen.
Super, klingt gut. Ja, dein erstes Konzert hat sie ja gerade schon mal angesprochen, aber grundsätzlich bestes, schlechtestes Konzert, möchtest du dazu was sagen?
Schlechtestes Konzert jetzt von mir oder das ich besucht habe?
Was du besucht hast.
Zu dem anderen könnte ich auch was erzählen, aber okay, das Schlechteste ist, dass ich
besuche. Ja, gerne, gerne.
Naja, fangen wir erstmal damit an. Das Schlechteste, was ich gesehen habe, ja. Ich war mal zusammen mit Bernie und Marcel, also der war auch Sänger bei unserer Band, waren wir in der Bochumer Zeche und da haben Dimmu Borgir gespielt. Und vor Band war auch noch Dark Funeral und eine Band namens, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Dorkheims Guard.
Okay, ich habe ich noch nicht
gehört. Und diese Band war so, wirklich so furchtbar schlecht. Ich bin eigentlich kein Mensch, der Sachen schnell so richtig schlecht redet. Ich versuche immer noch mir zu denken, hey, das sind auch Musiker, die, das sind auch eigentlich wahrscheinlich nette Menschen, aber das war wirklich, es war soundmäßig furchtbar. Ich weiß auch nicht, ob die wirklich alle die gleichen Songs gespielt haben. Es klang ganz furchtbar und der Sänger hat dann irgendwie ein riesiges umgedrehtes Kreuz umhängen gehabt und hat dann so ganz komische Pseudo-Dance-Moves dazu gemacht. Also das war wirklich für ein Konzert, für das ich wirklich Geld bezahlt habe und wo ich auch erwarte, dass es dann was einigermaßen Professionelles ist, war das wirklich mit Abstand das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Ich habe natürlich als Nachwuchsmusiker in Anführungsstrichen in Jugendzentren viele Bands gesehen, die für sich genommen bedeutend schlechter waren, aber das sind Momente, wo ich mir denke, hey, das sind junge Leute, das sind Nachwuchskonzerte, die haben nicht viel Erfahrung, aber wenn jemand auf einer Tour unterwegs ist, habe ich eine andere Erwartungshaltung und das war wirklich so, dass ich da stand und dachte, warum dürfen die da oben stehen und wir nicht? Okay. Aber natürlich kann ich mich auch an mein schlimmstes eigenes Konzert erinnern, soll ja auch nicht unter den Teppich gekehrt werden. Es gab damals in Essen das Roxy. Das war ein ehemaliges Kino, kann sogar sein, dass es ein Erotik-Kino war ganz früher, ich weiß es gar nicht. Und da war irgendwann dann ein Club drin. Mittlerweile ist das Turok, aber damals hieß es noch Roxy. Und da gab es ein Festival, wo dann auch lokale Bands spielen durften. Und wir durften da auch spielen. Und es ist einfach ultra peinlich. Ich habe es geschafft, beim ersten Song, den wir gespielt haben, die E-Seite von meinem Bass zu zerdeppern.
Oh.
Und es ist kein Scheiß, es war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich keinen Ersatzbass dabei hatte. Und wir wollten eigentlich zwei Songs in einem durchspielen. Und beim ersten Refrain haust du dir die E-Seite kaputt. Also für die, die es nicht wissen, das ist die oberste Seite am Bass, die du eigentlich stetig und ständig brauchst. Ne, wenn es jetzt eine hohe Seite gewesen wäre, die du vielleicht, ne, wo du sagst, okay, scheißegal. Ja, und dann frag mal, kann mir jemand mal einen Bass borgen? Also das war extremst unangenehm. Da erinnere ich mich auch sehr ungern dran zurück. Aber es ist passiert und es war mir auch eine Lehre. Ich hatte niemals zuvor keinen zweiten Bass dabei und auch niemals wieder danach. Es war das einzige Mal. Das war echt nicht so schön.
Ja, aber ist ja nett, dass du es uns erzählst.
Ja, warum denn nicht? Also ich habe nichts zu verbergen. Also insofern, ich kann da ganz gut mit umgehen. Damals war das natürlich für uns alle auch sehr unangenehm, weil es ab da auch einfach, da hast du irgendwie eine Blockade gehabt. Dann es hat bei keinem von uns mehr so ganz richtig geklappt, das weiß ich noch.
Oh je.
Aber hey, das ist lange her. Das ist, wann war das? 2002 würde ich denken. Also weit über 20 Jahre ist das her. Da kann ich mittlerweile auch drüber reden, ohne dass es mir jetzt noch peinlich ist. Mittlerweile kann ich drüber lachen.
Ja, guck. Ja, und gibt es denn irgendein Konzert, das du selbst besucht hast, das dich echt total umgehauen hat? Bestes Konzert? Oder sind das einfach zu viele?
Es ist natürlich schwierig, jetzt so wirklich zu sagen. Also dieses Stratovarius-Konzert, was ich eben schon angesprochen habe, war natürlich eine sehr prägende Erfahrung. Auch mein allererstes Konzert überhaupt. Danke an meine Schwester Sandra, die mich anno 1993 mit zu Guns N' Roses genommen hat ins Müngersdorfer Stadion. Ist aber eigentlich auch ganz witzig, weil dieses Konzert hatte damals einen ultra beschissenen Sound. Und ich habe dann immer gedacht, Live-Konzerte müssen so klingen.
Ah, okay.
Das war wirklich, dass ich, du hast am Anfang, glaube ich, nur Bass gehört bei diesem Konzert. Und ich habe dann wirklich immer gedacht, ja, okay, ist halt live, das muss so sein. Also, aber ansonsten, was wirklich sehr beeindruckend war, Iron Maiden, kann man sagen, ist eigentlich immer beeindruckend. Pain of Salvation ist immer unwahrscheinlich beeindruckend. Allein, dass die Leute es schaffen, ihre Songs so zu spielen, wo man schon beim Zuhören ja stellenweise einen Knoten im Kopf bekommt in Anbetracht der vielen verschiedenen Zählzeiten und die schaffen das wirklich. Das finde ich immer oder fand ich immer ultra beeindruckend. Auch King Diamond ist ja auch einer meiner absoluten Lieblingskünstler, habe ich auch schon öfter live gesehen. Das ist auch immer wieder großartig, weil King Diamond spielt jetzt ja nicht unbedingt in den größten Hallen, versucht aber immer im Rahmen dessen eine theatralische Show auf die Beine zu stellen. Und das ist schon auch, also das sind Dinge, die mich wirklich schwer beeindrucken, kann ich immer sagen. Aber auch jetzt, also das letzte Konzert, wo ich war, war Blaze Bayley im Rockpalast in Bochum. Auch das war einfach schwer beeindruckend, weil zum Beispiel Blaze Bayley ist ja sicherlich jemand, der es nach seinem Ausstieg oder Rauswurf von Iron Maiden, wie man es jetzt genau benennen möchte, lassen wir mal dahingestellt, der es ja bestimmt auf der künstlerischen Ebene nicht leicht gehabt hat und auch auf der persönlichen Ebene ja nicht irgendwie seine Ehefrau ist ja auch verstorben an einem an Hirnblutung, glaube ich, oder an irgendwas Vergleichbarem. Und dass der Mann überhaupt noch Energie hat, auf die Bühne zu gehen, finde ich bewundernswert. Und er hat mit Iron Maiden vor Massen von Menschen gespielt. Jetzt spielt er im Rockpalast in Bochum vor vielleicht 300 Leuten. Aber trotzdem, er gibt alles. Also das kann man ihm nicht absprechen. Das beeindruckt mich auch, dass jemand, der so viel Scheiße hinter sich hat, überhaupt noch auf die Bühne geht. Ne? Dass er sich nicht denkt, ich spiele doch nicht vor 300 Leuten, sondern dass er denkt, hey, das ist mein Ding. Also sowas beeindruckt mich auch. Es muss jetzt keine pompös gigantische Show sein. Mich hat auch Anfang des Jahres Ravenstein irre beeindruckt. Und die haben jetzt auch keine gigantische Show aufgefahren. Aber die haben einfach so viel Spaß auf der Bühne gehabt. Das hast du wirklich gemerkt. Ne? Also es gibt ja auch Bands, die stehen eher da und wirken so ein bisschen gelangweilt und sind vielleicht eher so nach dem Motto, wir sind eine Zweckgemeinschaft unterwegs. Ne? Also mich kann auch heute noch vieles wirklich begeistern. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich endlos weiter Sachen aufzählen, wo ich gedacht habe, wow, das ist aber cool. Also insofern, ein einziges Highlight kann ich jetzt wirklich schwer benennen.
Na, ich finde auch gut, wenn man die Leidenschaft merkt, die dann auf der Bühne oder passiert und einen mitnimmt. Ne? So.
Ja.
Das ist echt cool.
Das ist, entweder musst du eine gigantisch geile Show haben, die davon ablenkt, oder du musst einfach die Energie durch die Leute spüren, durch den Spaß und weiß ich nicht was. Das sind die einzigen Dinge, die ich denke, die funktionieren können. Und wenn es nur die Show ist, wird es vielleicht auch irgendwann langweilig, weil so eine Show wiederholt sich ja auch.
Oder wie der Axel Ritz sagte beim Interview, oder du siehst verdammt gut aus.
Ja, da punktet man bei mir jetzt aber eher weniger. Ja, aber. Nein, aber
ich fand das damals witzig, was er erzählte, wer auf der Bühne das Recht hat, stehen zu dürfen.
Ich weiß, was er meint und es stimmt ja auch. Ne? Also klar, da Metal ja doch eher so eine Männerdomäne ist nach wie vor, obwohl mittlerweile kippt das ja so ein bisschen. Also ein gut aussehender Mann auf der Bühne flasht mich jetzt nicht ganz sehr. Klar. Entschuldigung an alle Männer da draußen.
Aber du sagst ja gerade schon, spielt es für dich eine Rolle, große Halle oder Festival oder lieber doch die kleineren Clubs? Was gefällt dir denn besser?
Das ist natürlich sehr schwierig. Das kann alles so seinen Vorzug haben. Also jetzt gerade aktuell hier so eine Blaze Bayley Show, wo du, also Blaze Bayley macht ja auch vorher wirklich Meet and Greet. Ne? Also du kommst in die Halle rein, er sitzt auf einem Barhocker irgendwo und unterschreibt dir deine Klamotten. Du kannst Fotos mit ihm machen, du kannst ihn kurz was fragen. Ne? Das hat natürlich auch einen unglaublichen Charme. Aber nichtsdestotrotz, wenn du dann, um jetzt eben den extremen Gegenvergleich zu haben, vor gut einem Monat Blind Guardian gesehen hast, auf Wacken als Headliner oder die Scorpions mit Videoprojektion und gigantischer Show. Natürlich ist das auch was, wo du Gänsehautmomente pur hast. Auch wenn Leute behaupten, die Scorpions sind scheiße, würde ich jetzt nicht so sehen, aber gut.
Ja, bisschen älter mittlerweile.
Ja, das auf jeden Fall. Es muss halt irgendwie, auch wenn es jetzt ein bisschen kitschig klingt, es muss irgendwie Magie vorherrschen. Und die Magie kann in einem kleinen Club genauso entstehen wie in einem auf Wacken. Also meine ich ganz ehrlich, wenn der Song mich erreicht, egal ob es jetzt allein durch die Musik ist oder durch irgendeine Form von Bühnenshow, wenn mich das abholt, alles cool. Dann kann die Magie in dem kleinsten Club passieren oder auch mit 80.000 Menschen auf Wacken. Kein Thema.
So, jetzt sind wir aber ein bisschen abgedriftet. Ich glaube, wir wollen gerne ein bisschen mehr über deinen Podcast noch sprechen, ne? Wie die Idee entstanden ist und hast du jetzt schon mal erzählt, aber vielleicht derjenige, der es noch nicht weiß, noch mal kurz drüber sprechen.
Ja, klar. Also, die ganz lange Fassung gibt's, wenn ich mich nicht völlig irre, in Folge 23. Die Kurzfassung ist, es gab eigentlich überhaupt keinen Plan dahinter. Es gab auch nie die Bestrebung, das wirklich zu machen. Und es gab auch keinen großen Masterplan dahinter. Also mich hat irgendwann mal jemand gefragt, wie viel Vorlaufzeit hast du denn gehabt? Ich so, ja, eigentlich gar keine, weil das Ganze ist wirklich auf einer Schnapsidee ist das aufgebaut. Wir hatten einen Familienausflug gemacht nach Aachen und in Aachen habe ich mir bei einem Müller, wo auch sonst, gehe ich immer rein, wenn ich irgendwo einen Müller sehe, Chris Boltendahls Soloalbum, Chris Boltendahls Steelhammer gekauft. Und auf der Rückfahrt von Aachen habe ich das ins Autoradio gepackt und wir hörten das so. Und Kati guckte mich sehr irritiert an und fragte, haben Grave Digger schon wieder ein neues Album? Ich so, nein. Und sie meinte, ja wie, aber das ist doch der Sänger. Ich so, ja, ja, aber das ist nur der Sänger, das ist nicht Grave Digger. Ja, aber das klingt doch genauso. Ich so, ja, aber warum macht er das denn? Und ich gucke sie an, ich weiß es nicht. Und ist es wirklich wahr? Ich meinte, müsste man einen Podcast drüber machen, ne? Leute, wir müssen reden.
Ja.
Und das ist wirklich die Idee, also wie es überhaupt dazu gekommen ist. Und der andere Faktor ist eben meine Arbeit. Also auf der Arbeit bin ich im Betriebsrat. Und mein lieber Betriebsratskollege Dominik Schäfer, Grüße gehen natürlich raus, falls er das mal wieder hören sollte. Und ich, wir hatten auch den Plan, wir wollten einen Podcast für den Betriebsrat machen, um Sachen zu erklären. Und natürlich brauchst du dafür ein vernünftiges Mikro. Das haben wir schon relativ schnell gemerkt. Und ich habe dann einfach gesagt, ja komm, scheiß drauf, ich bestell das Mikro einfach, dann können wir es für die Arbeit benutzen, kostet irgendwie, weiß ich nicht, 100 Euro, nehme ich in Kauf, kann ich ja, Obacht, jetzt kommt's, vielleicht auch mal privat nutzen. Und dann saß ich halt irgendwann morgens zu Hause, meine Tochter Leonie wird es bestätigen können, denn die war auch hier, habe das Mikro angeschaltet, habe in Audacity auf Aufnahme gedrückt und habe einfach drauf losgeredet. Und es ist wirklich wahr, wenn man sich die allererste Folge anhört, also Leute, wir müssen reden, die mittlerweile über ein Jahr alt ist, die ersten 3 oder 4 Minuten ist wirklich das, was ich einfach drauf losgeredet habe. Und dann habe ich halt ausgemacht und Leonie guckte mich an und meinte so, war's das jetzt? Ich so, wie war's das? Ja, muss das nicht länger sein, so ungefähr. Und dann habe ich hinterher halt noch ein bisschen mehr aufgenommen. Und ab dem Moment habe ich mich dann auch erstmalig wirklich damit auseinandergesetzt, wie bekommt man einen Podcast denn überhaupt ins Netz? Mhm. Also mir war schon klar, dass das nicht so schwierig sein kann, weil es gibt ja wirklich, ohne jetzt despektierlich sein zu wollen, es gibt ja Podcasts, die haben einen Sound, da denkst du, jemand ist mit seinem Handy irgendwie ins Klo gegangen, hat sich da mit jemandem getroffen und hat dann da aufgenommen, während im Hintergrund noch jemand irgendwie sich übergeben hat.
Okay.
Ne, also sowas gibt es ja auch durchaus. Und da habe ich mir gedacht, das kann ja nicht schwierig sein. Und ja, das ist dann alles wirklich allein durch diese Aspekte ins Rollen gekommen. Es gab auch nie einen Plan, irgendwelche Rubriken zu machen. Also sowas wie auf der Couch oder dieses alles Gute zum 30., 40. oder was auch immer. Das sind alles Dinge, also die wirklich entstanden sind, nachdem die erste Folge überhaupt online war. So nach dem Motto, okay, jetzt hast du dich in die Scheiße, auf gut Deutsch gesagt, ja selbst reingeritten, jetzt musst du ja auch weitermachen. Und dann ist das alles hat sich das relativ schnell verselbstständigt, weil, das muss man auch mal sagen, ich mit meiner großen Klappe habe natürlich, nachdem die erste Folge online war, direkt so mal 2 Leute angeschrieben, hey, gebt ihr mir ein Interview für meinen neuen Podcast? Blöderweise haben beide gesagt, ja klar, machen wir. Und da stand ich dann so mit meiner Weisheit, okay, jetzt musst du das ja auch irgendwie mal umsetzen. Ja, darum an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Ben Jones von Orion und natürlich an den fantastischen Tristan Harders, die Katze im Sack gekauft haben. So nach dem Motto, klar, gebe ich dir ein Interview. Ich weiß zwar nicht, was du da tust, aber ich mache das schon.
Ja,
das ist super. Tatsächlich die ganze Geschichte dahinter. Also kein Masterplan, auch wirklich null Vorkenntnisse im Vorhinein irgendwie und auch keine echte Vorlaufzeit, bevor es losging. Es war alles so, jetzt mach einfach. Und irgendwie hat es dann sich auf fast schon erschreckende Weise verselbstständigt.
Richtig spannende Reise angefangen, ne?
Ja, die raubt einem auch manchmal den Schlaf, aber gut.
Okay. Wie viel Arbeit steckt denn in so einer Folge, so von Vorbereitungszeit bis Veröffentlichung?
Es kommt immer sehr drauf an, über welche Art von Folge man jetzt spricht und was man wirklich als Vorbereitungszeit zählen möchte. Tatsächlich hätte ich gesagt, Interviewfolgen sind eigentlich relativ unspektakulär in der Vorbereitung, weil im Idealfall hörst du dir ein Album an, das du ja wahrscheinlich sowieso schon kennst, sonst würdest du die Leute ja nicht fragen. Und viele Dinge, gerade in Interviews, ergeben sich natürlich, wenn man einfach miteinander spricht. Natürlich solltest du, also ich habe ja auch so Standardfragen, ne, wo kommt euer Bandname her und keine Ahnung was, ne, so aus rein nennen wir es mal Informationsgründen, aber viele Dinge entwickeln sich natürlich im Gespräch. Wenn man wirklich mal nach dem Aufwendigsten fragt, das sind ganz klar die Album des Monats Folgen, weil, also nehmen wir jetzt mal an, du möchtest über 10 Alben sprechen, weil du dir 10 Alben gekauft hast. Du musst sie ja alle hören. Und hören heißt ja nicht, du hast sie einmal nebenbei jetzt beim, keine Ahnung, Saugen gehört, wo du dann nur die Hälfte gehört hast, sondern du hast sie dir ja wirklich ernsthaft angehört. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass jedes Album eine Stunde dauert, bist du schon mal 10 Stunden allein mit dem Hören beschäftigt. Ja. Dann suchst du dir ja natürlich ein paar Informationen raus. Also hier Zahlen, Daten, Fakten, Songs und Spielzeit, das kannst du ja auf Spotify oder sonst wo nachgucken. Aber du möchtest ja ein bisschen was zur Historie der Band auch immer noch erzählen. Und natürlich möchtest du ja auch irgendwie erklären, warum dir ein Song gut gefällt oder warum dir vielleicht das neue Album nicht so gut gefällt wie das letzte oder so. Das sind natürlich Dinge, die irgendwie aufwendig sind, aber das finde ich, das macht ja irgendwo auch Spaß. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt als Arbeitszeit irgendwie bezeichnen oder als Aufwände, aber da geht halt wirklich viel Zeit verloren, die du dafür wirklich haben musst. Also verloren ist sie natürlich nicht, aber die Zeit musst du erstmal haben. Und jetzt die neuesten Sachen mit dem Album des Monats, wenn man dann eben noch die Hörermeinung einholen möchte. Natürlich, wenn du jemanden fragst, die Leute reagieren schnell, die schicken dir schnell ihre Sachen. Aber ne, du musst ja dann gucken, wo binde ich das ein? Ist das auch klangmäßig okay? Also ich jag das immer noch alles durch ein Programm, damit die Hörermeinung ein homogenes Klangbild am Ende ergeben. Und das ist natürlich jetzt auch nicht ultra aufwendig. Ne? Das lädst du irgendwo hoch, lässt es einmal konvertieren und kannst es dir wieder runterladen. Aber trotzdem, du musst es ja machen und dann musst du es ja auch hören, ob du es hintereinander richtig packen kannst. Also da stecken schon Arbeiten von mehreren Stunden auf jeden Fall drin. Allein was Vorbereitung und Co. angeht. Das wirklich harmloseste für mich ist die Aufnahme, weil wenn das Mikro einmal an ist und du einmal mit Quatschen beschäftigt bist, dann läuft das. Aber im Vorfeld natürlich, was will ich eigentlich sagen? Und überhaupt, und ganz oft ist man ja hinterher so, ach scheiße, ich wollte doch das erzählen und hab's vergessen. Aber das weiß ja keiner, ne? Es weiß ja keiner, was du sagen wolltest.
Also. Richtig.
Das ist immer auch, wenn, das habe ich auch schon Leuten gesagt, wenn sie mir eine Sprachnachricht dann geschickt haben, ah, ich wollte eigentlich das sagen und das habe ich vergessen. Ist doch egal, weiß doch keiner. Und wenn einer hinterher sagt, das klingt voll albern, was du da gesagt hast, ja, ist doch egal, aber man hat es gemacht und man macht das ja, hätte ich gesagt, in erster Linie für sich selbst. Ne? Also, und wer es doof findet, ja gut, der muss es ja nicht hören.
Das stimmt. Aber du brauchst dann schon eine ordentliche Portion Leidenschaft dazu, nicht nur Zeit, sondern dass du auch wirklich dranbleibst.
Ja gut, aber das ist ja, also letzten Endes würde ich mal sagen, Podcast ist jetzt so mein großes Hobby geworden. Und jedes Hobby, das man irgendwie betreibt, kostet ja einerseits immer meistens auch Geld, weil man ja irgendwas dafür braucht und natürlich auch Zeit, aber das ist ja Zeit, die man gerne dafür dann nutzt, weil das bringt einem persönlich ja was. Ne? Also wenn man wirklich dann nach einem Jahr Spotify aufmachen kann und sagen kann, guck mal hier, da steht 66 Folgen, rechne mal die Spielzeit nach. Also das ist ja schon, ne, wo man dann, wenn jemand sagt, ja, ist doch nur so Pillepalle, so ja, dann mach das doch mal selber. Also,
aha. Ich finde das schon ordentlich, dann jetzt die 60. Folge, also Mann, Respekt.
Ja, und wie du ja schon mal angemerkt hast, circa 60, ne? Die Specials kommen ja auch noch dazu, also.
Genau, weil du sagst, finanzieller Aufwand, die ganzen Alben, die du kaufst und die Technik, das steckt ja auch ein bisschen noch dahinter, ne? Also schon ordentlich.
Ja, aber die Alben habe ich ja früher schon gekauft, also die kaufe ich mir jetzt ja nicht exklusiv, weil ich denke, ich muss drüber reden. Das ist einfach eine Leidenschaft von mir, die ich schon immer hatte. Also hier unser Wohnzimmer platzt aus allen Nähten wegen CDs und DVDs. Das war halt schon immer so.
Okay.
Und ich habe mich mittlerweile aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, selbst ein bisschen limitiert. Nicht wegen finanzieller Probleme oder so, sondern weil ich einfach gemerkt habe, wenn du wirklich 16 Alben dir in einem Monat kaufst, Das schaffst du einfach gar nicht, die vernünftig zu hören, dass du dazu dann irgendwie auch was sagen könntest. Darum habe ich mir selbst mittlerweile die Maxime gesetzt, 10 Alben mehr werden es nicht, weil es ist einfach Quatsch, das schaffst du nicht. Auch 10 Alben heißt ja vom Prinzip jede Woche so 2 eigentlich, ne? Weil meistens hat man ja 5 Wochen im Monat, das ist ja auch schon reichlich
Aufwand. Ordentliches Pensum, ja. Und so grundsätzlich mit deinem Podcast, mit der ganzen Entwicklung, bist du zufrieden?
Ah, ich war ja auch bei Andy und Dave und da haben Andy und Dave mich ja auch gefragt, ob ich zufrieden bin oder was ich so erreichen möchte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke darüber gar nicht so bewusst nach, weil, also wie soll ich das denn jetzt wirklich in irgendeiner Form messen können? Was heißt zufrieden? Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich möchte, dass jede Folge von 1000 Leuten gehört wird, wo ich denke, ja, da wirst du wahrscheinlich aber auch niemals hinkommen, zumindest nicht auf der Art und Weise, wie ich das Ganze halt mache. Da müsstest du wesentlich mehr irgendwie auf Social Media und weiß ich nicht wo unterwegs sein und vielleicht auch mal Geld in die Hand nehmen für so kleine Werbekampagnen, die es ja auf Insta und Co. durchaus auch gibt. Aber da bleibe ich lieber bei dem, was ich kann, ne? Also, dass ich mir sage, okay, einmal die Woche die Folge raushauen. Und ganz im Ernst, auch wenn es nur 3 Leute am Ende gehört hätten und nur einer sagt, hat mir gefallen, das reicht mir eigentlich schon. Weil, auch wenn das jetzt ein bisschen egoistisch klingt, ich mache das jetzt ja nicht in erster Linie, damit irgendjemand da draußen zu mir kommt und sagt, Markus, das hast du toll gemacht. Ich mache das ja in erster Linie für mich, weil es mir Spaß macht.
Genau.
Und solange es mir Spaß macht, habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich auch mein Ziel erreicht. Ich mache das, was mir Spaß macht. Ich kann es mit Leuten teilen. Und ja, die meisten, die es hören, denen gefällt es auch. Eine Person hat es mal nicht gefallen, das fand ich sehr lustig. Habe ich mal eine E-Mail bekommen, wo jemand meint, ah, ist ja ganz furchtbar nervige Lache, ganz furchtbare englische Gut. Aussprache und total unlustige Witze bitte sein lassen. Wo ich so dachte, ja, und was möchtest du mir jetzt mitteilen? Es gefällt dir nicht, habe ich verstanden. Das ist deine Meinung, das ist auch in Ordnung. Aber was heißt denn bitte sein lassen? Also glaubst du, Person X, wirklich, weil du das jetzt sagst, dass für mich jetzt die Welt zusammenbricht und ich meinen Laptop aus dem Fenster werfe und mich nicht mehr vor mein Mikro setze? Oder es, ich habe nicht so ganz verstanden, warum jemand sowas halt tut. Also warum man sowas jemandem sagt. Also, ne, ich fand es irgendwie ein bisschen lustig halt, ne? So nach dem Motto, ja, es ist deine gute Meinung, aber die Intention dahinter habe ich nicht verstanden, weil mein Credo wäre immer, ja gut, wenn ich Musik höre, die mir da nicht gefällt, höre ich sie mir dann halt nicht mehr an und genauso würde ich es auch bei sowas machen, ne? Was mir nicht gefällt, Richtig. Muss ich ja nicht hören, ich habe ja ein großes Angebot an anderen Dingen.
Ich denke aber, es gibt genug Leute, denen es gefällt. Also ich glaube, da können wir dich alle bestätigen.
Es ist sehr nett.
Und solange du den Spaß dran hast, ich glaube, das ist wichtiger als irgendwelcher Leistungsdruck oder so. Also von daher.
Genau, darum meine Botschaft bleibt, solange ich Spaß an dem Thema habe, habe ich mein persönliches Ziel erreicht. Ich mache, was mir Spaß macht.
Genau. Hast du denn noch irgendwelche Themen oder Wunschkiste, die du irgendwann mal unbedingt gerne noch machen würdest?
Ja, natürlich. Also es ist wirklich kein Scheiß. Ich habe ja in dieser allerersten Folge vielleicht sehr böse mein Missverständnis oder mein nicht vorhandenes Verständnis über diese Solo-Nummer von Chris Boltendahl zum Ausdruck gebracht. Und ich habe in dieser Folge schon gesagt, dass ich gerne mal mit ihm wirklich darüber reden würde. Mhm. Vielleicht passiert das ja irgendwann mal. Ich weiß es nicht. Könnte ja passieren. Das wäre wirklich so eine Sache, die ich mal unglaublich lustig finden würde, wenn sowas mal ganz einfach passieren würde. Aha. Aber ansonsten, nee, also ich habe es halt auch schon bei Andy und Dave gesagt, ich denke jetzt gar nicht aktiv unbedingt darüber nach, was ich in 3 bis 4 Monaten machen möchte, weil meistens entwickelt sich das eh spontan. Also das beste Beispiel war, Folge 51 war ja mit Anti von Down Drops the Sword auf der Couch. Ja. Die Folge haben wir im März aufgenommen und sie ist 5 Monate später erst erschienen, obwohl sie war aufgenommen und ich musste da nicht viel dran machen. Musste so ein paar Pausen rausschneiden, die natürlich durch die Verzögerung über Skype entstanden sind. Nee, bei Skype haben wir das gar nicht gemacht, über Zencaster, aber egal. Natürlich sind da ein paar Sekunden immer Verzögerungen drin, die du dann rausschneidest, damit der ganze Fluss ein bisschen besser wird. Aber du hast halt irgendwas gemacht, was auf Halde liegt und dann kommen aktuellere Themen dazu. Und dann bleiben Sachen halt stellenweise auch liegen. Und von daher habe ich auch gedacht, okay, ich möchte gar nicht mehr so viel auf Halde liegen haben. Das habe ich damals natürlich gemacht, weil ich wusste, okay, wenn man Ende April heiratet, hat man vielleicht so die 3 Wochen davor andere Sorgen, als da Interviews aufzunehmen. Aber von daher, ich habe eben auch gelernt, wenn man zu viel auf Halde hat, ist es irgendwann auch dann denkst du, oh Mist, ich muss das jetzt mal doch langsam rausbringen. Wie ja eben auch hier die Folge Scenes from a Memory, die ja, wenn wir das hier aufnehmen, noch nicht erschienen ist. Aber wenn die Folge jetzt hier Folge 60 rauskommt, ist es endlich erschienen. Das ist ähnlich alt. Das ist schon so lange her. Da weiß ich ernsthaft gar nicht mehr, was Christian, André und ich über dieses Album erzählt haben. Und dann hörst du es dir noch mal an und denkst, ach cool. Das haben wir erzählt vor einem halben Jahr. Ist natürlich auch irgendwie schön, ne? Aber ja, darum, also ist halt wirklich vielleicht besser, wenn man guckt, dass man so ein, zwei Sachen im Petto hat, aber dass man doch relativ aktuell irgendwie ist. Also ich habe jetzt auch wieder einen kleinen Puffer auf jeden Fall, aber ich würde halt nie wieder so weit gehen, Sachen ein halbes Jahr liegen zu lassen, weil dann das ich habe es ja auch, glaube ich, in der nächsten Folge gesagt, dann quatsche ich mit Anti in der Don't Drop the Sword-Folge über den Milli-Vanilli-Film, wie wir ihn da nur nennen. Und dann lädst du die Folge hoch und hast ihn am Abend vorher wirklich zufällig geguckt und denkst nur, ach, gucke mal. Das ist natürlich dann schon lustig.
Na ja, cool. Wann hörst du denn überhaupt am liebsten deine Musik? Im Auto, beim Putzen oder?
Eigentlich stetig und ständig höre ich irgendwie Musik. Also es ist wirklich so, morgens nach dem Aufstehen wird irgendwelche Musik angemacht. Manchmal ist das Radio Bob, je nachdem, wer zuerst aufsteht, ob ich oder Kati. Dann ist das Radio in der Küche vielleicht mit Radio Bob an. Ansonsten schmeiße ich meistens irgendwelche Playlisten von Spotify an. Dann auf der Arbeit, da ich ja in der IT arbeite und darum natürlich sehr viel am Computer rumhantiere und da Sachen dann einstelle oder sonstige Dinge mache, kannst du natürlich auch immer im Hintergrund dir Musik anhören. Jetzt natürlich nicht, wenn du hochkonzentriert Sachen machen musst, aber wenn du so reine Fleißtätigkeiten machst, die du abarbeitest, kannst du das wunderbar machen. Klar, beim Autofahren auch immer sehr gerne. Ansonsten bin ich gerne und oft auch zu Fuß unterwegs. Also ich laufe auch öfter mal von der Arbeit nach Hause. Das sind dann so 7 Kilometer. Und da hast du auch wunderbar Zeit, Musik zu hören, weil da kannst du dich dann ja auch wirklich mal drauf konzentrieren. Also Laufen funktioniert ja so von alleine. Da musst du nicht drüber nachdenken.
Ja. Ja, ist ein schöner Soundtrack beim Laufen dann. Ne?
Ja, immer.
Ja, cool. Was machst du sonst noch so außer Musik hören, Podcasts, Konzerte besuchen, Sport ja nicht, ne?
Wieso? Also, ja,
so wie das immer letztens, zumindest kein Fußball.
Das ist richtig. Also Fußball ist für mich kein Thema, war auch nie ein Thema und wird, habe ich auch wieder sehr nachhaltig gemerkt, nie ein Thema für mich sein. Ich finde es einfach ultra langweilig.
Okay.
Also ja, ich mache schon irgendwie Sport, aber jetzt kein Mannschaftssport. Also ich gehe mal walken oder joggen, je nach Phase mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, weil das ja auch Sachen sind, wo du auch wieder wunderbar Musik bei hören kannst. Ne? Gerade beim Laufen ist ja durchaus, also wenn du joggen willst, schnellere Musik, gar nicht mal so blöd. Ne? Solltest jetzt vielleicht nicht Slayer hören, die schnellsten Songs, dann rennst du vielleicht zu schnell.
Ja.
Aber jetzt alles wirklich, das ist alles nur hobbymäßig. Ne? Also ich nehme jetzt nicht irgendwie an irgendwelchen Läufen teil. Man kann ja auch so jedermann Marathon oder sowas machen. Ne? Sowas mache ich halt nicht. Also wenn ich Sport mache, ist es halt wirklich so ein bisschen Radfahren oder Nordic Walking, Joggen gehen, weil das Dinge sind, die du wunderbar alleine machen kannst und wo du dann auch Musik bei hören kannst, weil ich brauche das halt ab und zu wirklich, um mal den Kopf frei zu bekommen. Also meine Frau Kati hat halt ihre Pferde am Stall. Das ist für sie so ihre Tätigkeit, wo sie den Kopf frei bekommt. Und ich bin mit sowas halt nicht aufgewachsen. Klar, helfe ich da auch gerne mal mit. Aber ich kriege meinen Kopf halt wunderbar frei, wenn ich irgendwie walke oder jogge oder sonst was. Ne? Wenn ich also nur für mich bin und mich dann damit auseinandersetzen kann, was da an Musik zwischen meinen Ohren läuft.
Ja, ist auch wichtig, solche Momente. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Sollen wir denn mal über deine 5 Lieblingsalben sprechen oder prägende Alben, die du so mitgebracht hast?
Das können wir sehr gerne tun. Ich hoffe nur, wir knacken dann hier nicht die Spielzeit oder so.
Leg einfach los.
Ja, natürlich. Also, das ist ja die Hausaufgabe, die auch immer die Gäste für auf der Couch normalerweise haben. Ja. Ich weiß, Anti hatte die Hausaufgabe nicht, da haben wir über Bücher gesprochen, fand ich aber ehrlicherweise auch ganz witzig. Und bei Axel Ritt haben wir es ja schlicht und ergreifend ausgelassen, weil wir da schon viel zu lange eigentlich unterwegs waren, was die Spielzeit anging. Aber ja, ich habe dann ja auch natürlich das Ganze vorbereitet. Ich muss sagen, im ersten Moment ist mir das ziemlich schwer gefallen, weil ich glaube, das kennt jeder. Weil was sind schon Lieblingsalben? Von daher habe ich wirklich jetzt mal versucht, es so zu erklären, dass es Alben sind, die mich halt sehr geprägt haben. Mhm. Weil Musik ist ja wirklich oft mit irgendwelchen emotionalen Momenten verbunden. Ob das jetzt, keine Ahnung, erste Beziehung oder sowas ist, ne? Es ist ja ganz oft so, dass man bestimmte Musik in einer ganz bestimmten Phase des Lebens gehört hat. Und dadurch mag man sie halt besonders gerne. Und ich glaube, so ist das letzten Endes jetzt hier auch, dass das halt Alben sind, die mir in bestimmten Abschnitten meines Lebens einfach wichtig waren. Und das erste Album, was mir sofort eingefallen ist, jetzt für Leute, die mich kennen, wenig verwunderlich, für Leute, die mich nur durch den Podcast hören, vielleicht schon eher, weil es ein musikalisches Subgenre des Metal ist, über das ich gar nicht so oft spreche. Es geht nämlich um Progressive Metal. Und zwar geht es um Pain of Salvation und deren Album Remedy Lane. Jetzt blamiere ich mich wahrscheinlich, es müsste von 2002 sein. Ich habe es ehrlicherweise gerade nicht bewusst auf dem Schirm. 2002 oder 2001 müsste es erschienen sein. Und das Album habe ich aber auch nicht damals zur Veröffentlichung gehört. Das habe ich nur wahrgenommen, weil es im Rockhard-Magazin damals relativ gut bewertet wurde. Ist auch relativ zeitgleich mit Dream Theaters Six Degrees of Inner Turbulence erschienen. Dieses Album habe ich dann so gehört, als ich mit meinem Studium gerade dran war und auch einen Nebenjob neben dem Studium gemacht habe. Und obwohl ich ja Informatik studiert habe, habe ich jetzt nebenjobmäßig nichts mit Computern gemacht, sondern was völlig anderes. Ich habe Zeitungen ausgetragen.
Ja, okay.
Auch halt schon damals so auch als Gegenpol, ne? Dagegen, du sitzt den ganzen Tag in der Uni im Hörsaal, du lässt dich zuschwallern mit Sachen. Und du musst dich einfach ja mal irgendwie bewegen dann, weil kennt ja, glaube ich, jeder, der studiert hat, in der Uni bewegst du dich jetzt maximal zwischen den Hörsälen. Ne? Das ist jetzt nicht so viel. Und vor dem Hintergrund war für mich klar, okay, ich mache irgendwas, was jetzt nicht unbedingt hoch anspruchsvoll ist. Einfache Tätigkeit, wo du aber dann auch den Kopf wirklich frei bekommst. Und so eine Runde Zeitungen austragen, bist du dann mittwochs und samstags irgendwas zwischen 3 und 5 Stunden unterwegs gewesen, je nachdem.
Okay.
Obacht, wie dick die Zeitung war, weil je dicker die Zeitung, desto weniger Zeitung kriegst du ja in deinen Verteilwagen rein und desto öfter musstest du zurück zum Auto, um nachzuladen. Also musstest du da schon strategisch planen, wo stelle ich das Auto hin, damit ich möglichst kurze Wege dahin habe. Da habe ich wirklich sehr viel Musik gehört und irgendwie hat es da Pain of Salvation auf meinen MP3-Player geschafft. Aus welcher Quelle, weiß ich gerade nicht mehr, aber ich besitze das Album mittlerweile auch mehrfach legal. Also hüllen wir mal den Mantel des Schweigens darüber. Und es war wirklich das allerletzte Mal, also ich war da schon dann 25, 26 irgendwo in der Ecke, dass ich Musik gehört habe, nochmal, wo ich dachte, sowas in dieser Form hast du noch nie gehört. Das sind ja Momente, die passieren, glaube ich, oft, wenn man dann so 12 bis 17 oder so ist, wo man so anfängt, verschiedene Sachen zu entdecken, ne? Auf Empfehlung oder was auch immer. Aber irgendwann kennt man ja relativ viel. Und klar, jetzt könnte man sagen, wieso kennst du das nicht? Du kanntest doch Dream Theater und Pain of Salvation ist doch letzten Endes auch Progressive Metal. Ja, aber mit einer völlig anderen Herangehensweise. Und Remedy Lane, dieses Album, es ist das vierte Album von Pain of Salvation, da wird halt sehr viel auch mit Polyrhythmik gearbeitet. Also, dass quasi jedes Instrument eine eigene Zählzeit hat, auf der es spielt. Das klingt im ersten Moment so, André hat das mal so genannt, wie eine Rockband fällt die Treppe runter, so ungefähr. Oder man fragt sich, spielen die eigentlich das gleiche Lied?
Ja.
Und ja, das ist auf diesem Album schon stellenweise wirklich sehr extrem, aber es gibt einen Song auf diesem Album, ist auch auf ewig meine absolute Songempfehlung, wenn es um Pain of Salvation geht, das ist der Song Rope Ends. Der hat wirklich auch Strophe und Bridge-Part sind auch wirklich sehr progressiv und rhythmisch, so dass man schon sehr genau hinhören muss, aber der Refrain ist einfach so unglaublich, wenn du den einmal im Ohr hattest, den kriegst du da nicht mehr raus. Und es war wirklich, ich war mit meinem Wägelchen da unterwegs und dieser Refrain setzte zum allerersten Mal in meinem Leben ein und ich dachte nur, Alter, was ist das denn? Das ist ja unfassbar grandios. Und ich habe dieses Album dann wirklich in Dauerschleife gehört. Und es ist einer der ganz wenigen Momente, wo ich sagen kann, jenseits der 20 habe ich noch mal etwas gehört, was mich so sehr tief berührt hat. Und das war wirklich Pain of Salvation, großartige Band. Also wer auch immer sie nicht kennt, Leute, müsst ihr euch unbedingt anhören. Und ich habe jetzt eine ganz spontane Idee. Ich habe mal, ist kein Scheiß, als ein Saturnmarkt bei uns in der Gegend zugemacht hat, gab es mehrere Exemplare des noch aktuellen Albums Panther von Pain of Salvation. Die haben 5 € gekostet und ich habe einfach, glaube ich, 3 CDs einfach mitgenommen, weil ich habe gesagt, damit, die schenke ich irgendwann mal Leuten, die Pain of Salvation nicht kennen. Und von daher, wenn ihr das jetzt hört und ihr Pain of Salvation nicht kennt, aber kennenlernen möchtet, schreibt mir an meine E-Mail-Adresse oder auf Insta, auf Facebook, egal wo, wo auch immer ihr mich kennt. Und ich verschenke eine dieser CDs an irgendjemanden da draußen, der Pain of Salvation noch nicht kennt. Habe ich aus meiner eigenen Tasche bezahlt, lange bevor es diesen Podcast gab. Aber der Plan war schon damals, irgendwann schenke ich das jemanden, damit er Pain of Salvation kennenlernt.
Na, coole Idee, prima.
Also, das ist also Remedy Lane von Pain of Salvation und es ist wirklich das erste Album, was mir sofort eingefallen ist, wenn es um Top 5 Alben geht. Dann habe ich relativ schnell gemerkt, okay, ich komme natürlich nicht an Iron Maiden vorbei. Und wenn man das jetzt rein nüchtern betrachtet, müsste ich ja eigentlich dieses furchtbare Live-USA-Album nehmen, weil es ja wirklich dieses Album war. Album ist ja sogar das falsche Wort, das ist ja nicht mal wirklich ein Album, aber nennen wir es mal, dieser Tonträger hat ja wirklich meine Liebe zu Iron Maiden und zu Heavy Metal im Allgemeinen erst so richtig geprägt. Aber natürlich nehme ich dieses Album jetzt nicht. Das ist ja Quatsch, das kann kein Mensch mehr hören irgendwo. Also wüsste ich zumindest nicht. Vielleicht gibt es irgendwo irgendwelche komischen Sammelboxen, wo dieser Mitschnitt drin ist. Aber ich habe tatsächlich ein Exemplar davon mir irgendwann nochmal auf CD ergattern können, weil die Kassette habe ich, glaube ich, nicht mehr. Aber mittlerweile habe ich eine CD-Version, wo sogar ein Song mehr drauf ist als auf der Kassette. Live USA von Iron Maiden, ja.
Na cool.
Und vor dem Hintergrund habe ich überlegt, okay, es muss was von Iron Maiden sein, aber wenn man jetzt über Iron Maiden spricht, welches Album zum Teufel soll man da denn nehmen?
Genau.
Und da mogel ich jetzt mal ein bisschen und nehme auch ein Live-Album. Und natürlich kann es nur ein Live-Album geben von Iron Maiden, das ist Live After Death. Auch wenn es da natürlich so gewisse Kontroversen gibt, so nach dem Motto, da ist aber gar nicht alles live. So, ja, auf welchem Live-Album ist denn wirklich alles live? Aber auch dafür habe ich einen guten Grund, warum ich das jetzt nehmen kann. Denn es gibt ja auch ein Video dazu. Eine Videokassette gab es damals. Die haben wir mal einem Klassenkameraden zum Geburtstag geschenkt. Ich war derjenige, der sie gekauft hat. Und ich habe sie, Schande über mein Haupt, mir im Vorfeld natürlich auch dann angeguckt. Und es war das erste Mal, es ist nicht schlimm, die war nicht eingeschweißt, alles gut, ist nicht aufgefallen. Schon total abgenudelt, das Band, ne? 50 Mal geguckt, nein, so schlimm war es nicht. Also lieber Matthias Buhr am Orde, falls du das hörst, dein Iron Maiden Video war schon mal abgespielt, bevor wir es dir geschenkt haben. Ja, dieses Video ist ja in weiten Teilen deckungsgleich mit dem Live-Album. Ja. Und ich weiß, ich habe mir das auch irgendwann später selbst gekauft und habe es total oft geguckt. Und ich weiß, meine Schwester hat es überhaupt nicht verstanden. So, Markus, warum guckst du dir einen Live-Mitschnitt von irgendeinem Konzert an? Ich so, ja, weil das geil ist. Also es war gut, über die Mode von damals mag man streiten. Steve Harris hat ja seine legendäre Zebra-Leggings an. Sehr schick. Ja. Und Bruce Dickinson mit seinen bis zu den Knien hochgezogenen Tennissocken und den weißen Schuhen. Ja, gut. Kann man natürlich vielleicht drüber streiten, ob das jetzt besonders schick war. Aber es waren die 80er, es war halt so. Und also mich hat das wirklich geflasht, weil diese Show war einfach so gigantisch. Also allein, dass du dieses ganze Zeug in eine Halle reinbekommen hast. Ne? Es gibt ja verschiedene Elemente in dieser Show und von daher, dieses Live-Album, ich kann es vorwärts und rückwärts. Das ist so ähnlich wie Tokyo Tales von Blind Guardian. Ich kann stellenweise sogar die Ansagen mitsprechen.
Okay.
Weil ich es wirklich so oft gehört habe. Einziger Schönheitsfehler in der alten Fassung auf CD, es war ja nicht komplett. Also das Album bestand ja aus 4 LP-Seiten. Auf der CD waren damals nur 3 LP-Seiten. Und die LP-Seiten waren der Mitschnitt aus Long Beach. Das ist ja der legendäre Spruch von Bruce Dickinson. Scream for me, Long Beach. weil sie eben 4 Nächte hintereinander in der Long Beach Arena gespielt haben, in Summe irgendwie vor 52.000 Leuten oder so, also jeden Abend vor 13.000 Leuten. Ich meine, gut, heutzutage spielen sie im Stadion vor 50.000 Leuten, ne? Aber gut. Allein diese Idee, 4 Nächte hintereinander irgendwie in der gleichen Location zu spielen, fand ich schon unglaublich faszinierend. Und worauf ich hinaus wollte, der Schönheitsfehler ist, diese ersten 3 LP-Seiten sind eben der Mitschnitt von dort und da ist kein Song vom Album Killers drauf. Es ist nicht Rothschild drauf. Das ist ein schweres Makel an dieser alten CD-Fassung. Mittlerweile gibt es die CD ja auch als Doppel-CD, dass auch die 5 Bonustracks aus dem Hammersmith Odeon mit dabei sind. Das wertet das Ganze natürlich nochmal ungemein auf. Plus, witziger Fun-Fact am Rande, die CD-Fassung war damals noch ein bisschen mehr gekürzt, denn, ist jetzt auch kein Scheiß, habe ich mir nicht ausgedacht, auf der alten CD-Fassung fehlt der Mitsing-Part von Running Free. Der ist einfach rausgekürzt, aber auf der Kassette, die es damals gab, war das schon drauf. Weil ich habe mir irgendwann dieses Ding auch auf Kassette gekauft und war total irritiert, dass auf dem Kassettenmitschnitt auch dieser Mitsing-Part auf einmal mittlerweile ist es auch drauf, aber jetzt geht der Fanboy und der Nerd wieder mit mir durch. Ne?
Ja, aber eigentlich finde ich sowas cool, wenn es dabei ist.
Also von daher, Life After Death. Mein zweites Album und davon jetzt eine Songempfehlung zu nehmen, es ist ja natürlich ultra schwierig. Ich nehme einfach mal Revelations, weil es einer der ganz, ganz großen Songs von Iron Maiden einfach ist. Und auch, das ist so ähnlich wie bei einem Song von Mr. Big, ich die Live-Version oftmals mehr im Kopf habe. Und darum, wenn die Studiofassung läuft, bin ich manchmal verwundert, warum irgendwelche gesprochenen Sequenzen nicht so kommen wie in der Live-Fassung. Kommt halt vor. Dann kommen wir zu jemandem, der, ist jetzt kein Geheimnis, wenn man den Podcast hört, ein großes Idol von mir immer schon gewesen ist. Bürgerlich hört er auf den Namen Kim Bendix Petersen. Sein Künstlername ist natürlich King Diamond. Und wenn es um King Diamond geht, gibt es ja sehr viele Alben. Der gute Mann hat ja reichlich Sachen veröffentlicht, aber es gibt eigentlich nur ein Album, das ich hier nennen kann, weil es mich auch sehr in meiner Liebe zu King Diamond geprägt hat und das ist das Album Abigail. Das ist erschienen 1987 und es ist King Diamonds erstes komplettes Konzeptalbum. Also auf dem Album zuvor, Fatal Portrait, gibt es auch 3 bis 4 Songs, die eine Geschichte erzählen. Also es gibt 3, die wirklich zusammenhängend sind und dann am Ende nochmal einen, der die Geschichte so ein bisschen auch aufgreift. Aber Abigail ist wirklich das erste Konzeptalbum, wo King Diamond eine Grusel-Horrorgeschichte erzählt. Und ich habe es, glaube ich, auch schon öfter mal im Podcast erwähnt, Grusel- und Horrorfilme ist so mein zweites großes Steckenpferd neben der Musik und vielleicht noch neben den Hörspielen. Und von daher, dass es jemanden gab, der Horror- oder Gruselgeschichten mit Metalmusik verbunden hat, war natürlich für mich so der Himmel auf Erden. Und es war auch wirklich, ich habe in dieses Album beim Karstadt, glaube ich, reingehört. Und es startet mit einem gesprochenen Intro. Also man hört erstmal irgendwie nur Geräusche und dann sagt King Diamond mit so einer ganz komisch durch die Gegend gepitchten Stimme sowas wie "We are gathered here tonight to lay to rest Abigail Fay." Und das ist wirklich, ich habe nur gedacht, oh mein Gott, was ist das? Das klingt ja hervorragend. Also, ob das jetzt eine besonders ausgeklügelte Geschichte ist, die King Diamond da erzählt, da kann man drüber streiten. Vom Prinzip geht es darum, es gibt einen Menschen in dieser Geschichte, der hört auf den Namen Count de la Fay und seine Frau betrügt ihn und ist schwanger aus dieser Affäre. Oh. Er kommt dahinter und ermordet sie. Und zwar an einem ganz bestimmten Datum, so heißt auch ein Song, The 7th day of July 1777, also am 7.7.1777, stößt er sie die Treppe runter. Sie stirbt und verliert natürlich auch das Baby. Und das Baby ist eben Abigail.
Ah, okay.
Und Jahre später ziehen dann Jonathan und Miriam in das Haus ein, in dem das passiert ist. Darum gibt es auch einen Song, der heißt Arrival. Da kommen sie halt dort an. Das ist der erste Song des Albums. Und in diesem Gebäude, in diesem Mansion, wie es auf Englisch heißt, lebt der Geist von Abigail halt weiter. und übernimmt dann nach und nach die Kontrolle über Miriam, also über Miriams Körper. Und darum geht dann die Geschichte. Und Jonathan trifft dann irgendwie auch einen Geist. Und also es ist letzten Endes halt jetzt nicht so, dass man denkt, mein Gott, das ist jetzt hohe literarische Kunst. Aber es ist einfach sehr schön, wie ich finde, erzählt und durch die Musik auch sehr schön dargestellt, weil das ist ja so eine Produktion aus den 80er Jahren, wo du ja auf Instrumenten irgendwie grundsätzlich einen Hall hast, also auch zum Beispiel auf dem Schlagzeug, wo du dich ja auch fragst, sollte das so sein oder ging das damals einfach nicht besser, weil heutzutage würdest du ein Schlagzeug ja sehr trocken aufnehmen. Ne? Du möchtest ja eigentlich nur den Anschlag oder wie man fachmännisch sagt, den Attack hören, ne? Wenn jemand auf die Bassdrum tritt oder auf die Snare haut. Und da war es halt wirklich, alles hatte irgendwie so einen leichten Hall, wodurch das alles auch so ein bisschen verwaschen klang. Und ich habe auch nur gedacht, es klingt echt wie eine vertonte Gruselgeschichte. Ich fand es unglaublich geil. Peinliche Randnotiz, ich habe nicht verstanden, dass Abigail ein Name war und habe irgendwann mal meine Mutter gefragt und meine Schwester, was heißt eigentlich Abigail? Oh. Und dann, ja, das ist ein Name. Ich so, oh, okay.
Aber
ja, mein Gott.
Eine Frage noch am Rande. Du sagst 1987 erschienen, das hast du es ja noch nicht entdeckt, das Album, oder?
Das ist richtig. Das muss irgendwann 96 gewesen sein, okay. Weil 96 gab es ein neues Album von King Diamond und das hörte auf den Titel The Graveyard. Mhm. Und dadurch habe ich mich eben mit King Diamond beschäftigt, okay. Weil das neue Album halt teuer war und die älteren Alben waren billiger. Habe ich mir dann Abigail gekauft. Okay. Das ist der Hintergrund.
Ah, alles klar.
Und ja, das ist also Abigail. Songempfehlung ist natürlich auch mal wieder ultra schwierig. Kennt, glaube ich, jeder, der Lieblingsalben hat. Wie soll man da Songempfehlungen finden? Aber kriege ich natürlich ohne Probleme hin, ist ein Song, der auch in meiner 10-Songs-Liste damals war, mit Steve in Folge 14. Das ist der eigentliche Opener nach dem Intro, Arrival. Mhm. Für mich immer noch einer der besten Opener eines Albums überhaupt. Es fängt mit so einer Gitarrenmelodie erstmal an, dann kommt ein kurzes Break und dann kommt wieder King Diamond, der einfach nur sagt, "That must be it!" Und ja, klingt jetzt wahrscheinlich eher albern, wenn ich das sage, aber im Gesamtkontext, ich finde es großartig, kann ich nur sagen.
Ja, super.
Und von theatralischer Musik kommen wir jetzt zu einer Band, die auch das Theater im Namen hat, damit ich mal wieder hier meinem Titel als Meister der Überleitung gerecht werde.
Genau.
Wir schließen auch den Bogen wieder zur progressiven Musik, denn jetzt geht es um Dream Theater und Scenes from a Memory. Da möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht so viel drüber reden, weil wenn jetzt hier Folge 60 erscheint, sollte unmittelbar zuvor endlich die Folge Alles Gute zum 25. Scenes from a Memory erschienen sein, wo André, Christian und ich in 80 Minuten, über 80 Minuten müssen es sein, uns darüber auslassen, wie großartig dieses Album ist und warum und überhaupt. Und ich möchte mich jetzt hier ja nicht unbedingt wiederholen. Ich weiß nur, ich finde es unglaublich, dass Dream Theater dieses Album in dieser Form überhaupt gemacht haben, weil, das sei an dieser Stelle kurz erwähnt, mit ihrem zweiten Album, Images and Words, hatten sie einen Riesenerfolg in den USA, haben irgendwie über 500.000 Einheiten verkauft. Ihr Nachfolgealbum Awake war dann weniger erfolgreich. Und dann haben sie für das nächste Album Falling into Infinity einfach mal eher kommerzielle Musik gemacht. Oder kommerziellere Musik, womit sie dann auch so bei ihren Hardcore-Fans quasi sang- und klanglos mit durchgefallen sind. Und was machst du dann? Ja, dann denkst du dir, scheiß drauf, wir schreiben jetzt einfach einen 80-minütigen Song, nennen das Ding Album und gucken mal, was passiert. Und es ist irre erfolgreich gewesen. Es ist unglaublich. Also wer Scenes from a Memory nicht kennt, hört euch die Folge dazu an. Das müsste die 58 sein.
Okay.
Und hört euch dieses Album an, das kann man eigentlich wirklich nicht in Worte fassen. Es, allein wenn es anfängt mit einem Song, der auch wirklich Overture, also Ouvertüre heißt, und wo dann wirklich alle großen musikalischen Themen vorgestellt werden, die sich durch dieses Album ziehen, Gänsehaut pur, ganz groß. Und da in der Podcast-Playlist jetzt ja mutmaßlich von einer der letzten Folgen noch eine Songempfehlung von diesem Album drin ist, lassen wir das hier mal weg. Hört einfach das ganze Album. Wie André sagen würde, das ist nur ein Song. Also.
Okay. Prima.
Und dann habe ich noch ein letztes Album, wo ich auch eine kleine Geschichte zu erzählen kann. Mhm. Es ist Blind Guardian. Und jetzt nicht, was manchen vielleicht verwundern wird, nicht Imaginations from the Other Side, weil den Song hatte ich auch in meiner Top-10-Songliste drin. Es ist Tales from the Twilight World, weil es auch tatsächlich meine erste Berührung mit Blind Guardian war. Und das war damals wie folgt. Es war nicht allzu lange nach dieser Gamma-Ray-Geschichte. Und ich hatte dann kurz danach auch noch Walls of Jericho gekauft von Halloween und habe gemerkt, ach, schon wieder Kai Hansen. Und das, was man dann einem noch so über den Weg laufen konnte, war Blind Guardian, weil Blind Guardian-Shirts gab es Mitte der 90er sehr viele. Da gab es Leute, die so Shirts hatten. Und da wusste man auch, okay, das scheint ja auch so ähnliche Musik zu sein. Habe dann auch mehr oder weniger blind Tales from the Twilight World gekauft, wo ja auch Kai Hansen dann als Gastsänger mit dabei ist. Und ich auch nur dachte, das kann doch nicht sein. Man kann sich doch nicht 3 CDs kaufen von verschiedenen Bands und immer ist dieser Hansen-Typ mit dabei. Wobei ich zu meiner Schande ja auch damals noch gestehen muss, dass ich mir nicht sicher war, ob der Deutscher ist, ob er nicht vielleicht Kay Hansen heißt. Okay. Ja, weiß man ja nicht. Ja. Okay, aufgenommen in Hamburg, da konnte man schon drauf kommen. Hansestadt und so, ja, Hansen klingt schon sehr nach einem deutschen Namen, aber gut. Jedenfalls habe ich dieses Album gehört und ich weiß, ich fand es scheiße.
Okay.
Tales from the Twilight World hat bei mir überhaupt und gar nicht gezündet. Mhm. Ich meine, wenn du vorher Gamma Ray und dann Halloween gehört hattest und dann Tales from the Twilight World, hat ja auch stellenweise schon so leicht progressive Züge, was die Songaufbauten angeht und hat ja auch einen sehr höflich formuliert speziellen Sound.
Genau.
Ich bin mir sehr sicher, Spark und Hyperdrive haben mal in der Folge großartige Album Scheiß Sound oder so über genau dieses Album gesprochen, weil es hat schon eine sehr spezielle Produktion. Das Schlagzeug hoppelt da so ein bisschen komisch, weil auch, glaube ich, weil da einfach ein bisschen Hall drauf ist und diese Produktion ist ja von Kalle Trapp und der hat das irgendwie ja immer gemacht und ich finde immer, das Lustige ist, du denkst immer, ist das wirklich nur Hall oder ist dieses Schlagzeug wirklich nicht wirklich in Time? Also sind die Bassdrum-Kicks vielleicht minimal verschoben oder ist das wirklich einfach dieser blöde Hall, der auf dem Album liegt? Ich denke, es ist der Hall, aber es klingt dadurch halt ziemlich rumpelig und auch, was bei diesen Produktionen ja auch immer ist, dass der Bass auf einmal in so einzelnen Akzentuierungen auf einmal unglaublich laut und knarzig klingt, ne? Der erste Song ist ja Traveler in Time.
Genau.
Und da gibt es ein paar Sektionen, wo Hansi auf dem Bass ja einfach nur so BAM spielt. Und dann ist der Bass auf einmal irre laut und knarzig. Und du denkst dir, was soll denn das? Es ist aber nur dieser eine Ton auf einmal, der dann so laut ist. Und es hat mich überhaupt nicht, wirklich überhaupt nicht abgeholt. Nur ein Song damals, Lord of the Rings, hat mich sofort abgeholt. Bei allem anderen habe ich gedacht, nee, muss nicht sein. Dann begab es sich, dass ich mit meiner Mutter nach Mallorca geflogen bin, in den Urlaub. Und da musste man sich ja gut überlegen, was man so an musikalischem Zeug mitnimmt, weil man hatte einen tragbaren CD-Player und hatte ja kein Spotify, also musste das wohl überlegt sein. Und ich weiß gar nicht genau, warum. Ich habe aber aus irgendeinem Grund, neben ein paar anderen, auch diese CD eingepackt und habe sie dann zwangsläufig halt im Urlaub etwas öfter gehört. Wir waren da auf irgendeiner Bustour, ich weiß gar nicht, was man sich da angeguckt hat, wahrscheinlich irgendwelche alten Städte auf Mallorca, und habe dort halt die CD relativ oft gehört. Und irgendwann, das war wirklich so, von jetzt auf gleich hat es Klick gemacht. Und ich habe gemerkt, mein Gott, sind diese Songs großartig. Und seitdem, wenn mich jemand wirklich nach meinem Lieblings-Blind Guardian-Album fragen würde, würde ich wirklich Tales from the Twilight World nennen, obwohl ich Imaginations from the Other Side immer als meinen Lieblingssong benennen würde. Aber dieses Album, es ist wirklich ein Album, das ein bisschen Zeit gebraucht hat, aber das dann so nachhaltig bei mir gezündet hat. Also das ist so ähnlich wie bei so Dream Theater-Sachen. Ich kann die Gitarrenmelodien auch in Solopassagen stellenweise mit summen. Singen möchte ich jetzt nicht behaupten, da ich um meine Gesangsqualitäten weiß. Aber ja, das ist schon ein großer Klassiker für mich, wenn es auch so ein Spätzünder war. Und auch hier Songempfehlung. Wäre ja blöd, wenn ich jetzt Lord of the Rings sagen würde. Wäre ja ein bisschen einfallslos.
Na, stimmt.
Von daher nehme ich mal meinen ganz persönlichen Lieblingssong. Es ist Lost in the Twilight Hall. Natürlich auch wieder mit Kai Hansen als Gastsänger. Unglaublicher Song. Ganz, ganz groß für mich.
Ja, prima.
Ja, das waren 5 Alben.
Ja, war doch ordentlich. Ich glaube, wir müssen jetzt auch ein bisschen auf die Zeit gucken und sprengen wir hier den Rahmen. Sollen wir einfach mal kurz und knapp zu den Entweder-Oder-Fragen kommen? Was meinst du?
Ja, klar. Können wir gerne als flockigen Abschluss machen und dann sage ich einfach nur, was ich wähle, ohne Erklärung, oder?
Doch, kannst du gerne. Ich habe ein bisschen variiert zu denen, die du sonst so stellst. Ein bisschen spontan mal gucken, was du so raushaust.
Ja, ich bin gespannt.
Also ganz klassisch, was du immer fragst, Ärzte oder Hosen?
Ärzte.
Weil oder ohne Begründung?
Weil mir die Hosen noch nie so gut gefallen haben. Und die Ärzte für mich wirklich eher den Anspruch an eines Künstlers irgendwie einnehmen, finde ich. Die Ärzte, hätte ich gesagt, die machen einfach, was die wollen. Denen ist das scheißegal. Die machen dann auch mal wirklich Sachen, die wie Schlager klingen oder wie sonst was. Während die Hosen mittlerweile einfach nur noch lahm für mich klingen. Okay. Und ich die Hosen halt auch noch nie vergleichbar geil fand. Also es gibt Songs, die ich grandios finde. Hier kommt Alex, ist ein fantastischer Song. Ist ja auch inspiriert von Clockwork Orange, wie der ein oder andere vielleicht weiß. Aber für mich immer die Ärzte.
Okay. So, jetzt wird es schwieriger, glaube ich. Saltatio Mortis oder Feuerschwanz?
Saltatio Mortis.
Und Deutsch oder Englisch?
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Deutsch oder Englisch bei den Texten?
Ja, lieber Deutsch oder Englisch?
Deutsch. Ich finde es immer besser, wenn ein Künstler, wenn er primär in seiner Muttersprache singt, das auch durchzieht, weil ich finde, da kannst du Sachen besser zum Ausdruck bringen.
Okay. Also weniger die Wikinger-Sachen dann.
Ja, die sind auch gut, aber ich finde halt, wie gesagt, in seiner Muttersprache ist man wesentlich besser unterwegs, um Sachen zum Ausdruck zu bringen, weil man einfach Herr dieser Sprache ist.
Das nächste weiß ich nicht, ob dich das überhaupt anspricht. Arch Enemy mit Angela Gossow oder Alyssa Whiteglass?
Spricht mich ehrlicherweise überhaupt nicht an, weil ich diese Band zwar kenne, aber auch überhaupt diesen Hype um die Band nicht nachvollziehen kann. Aber ist ja letzten Endes auch egal. Jeder soll hören, was er mag. Wenn ich mich entscheiden musste, würde ich tatsächlich die Anfangsphase der Band nehmen, also mit der guten Angela heißt sie. Ne?
Oder, ja, okay.
Angela oder Angela ist ja auch egal, weil das, finde ich, war noch ein bisschen räudiger. Also.
Ja, habe ich jetzt schon öfters gehört. Musik auf Vinyl, CD oder streamend? Was meinst du?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Rein für das Hören hätte ich gesagt vom Stream, wegen dem Pragmatismus, der dahinter steht. Emotional für mich die CD, weil ich nie ein Vinylkind war. Und vom Sammlerwert dann am Ende die Vinyl, weil es einfach am geilsten aussieht. Also meine finale Antwort ist dann das Vinyl, weil es einfach am geilsten aussieht und weil es auch die meiste Auseinandersetzung mit der Musik erreichen kann, würde ich sagen.
Ja, okay, coole Antwort. So, aus einem anderen Podcast habe ich jetzt noch eine Frage geklaut. Ich denke, das ist jetzt aber nichts Geschütztes. Wenn du eine Zeitreise machen könntest, Vergangenheit oder Zukunft?
Vergangenheit, damit ich mir mal diverse Bands angucken kann, für die ich einfach viel zu jung bin. Also sagen wir mal Queen oder Iron Maiden mit Paul Di'Anno oder keine Ahnung, gibt bestimmt noch genug andere Dinge. Ronnie James Dio, okay, dazu hätte ich die Gelegenheit auch so gehabt. Oder Black Sabbath mit Ozzy, ja.
Okay, dann hatten wir vorhin dieses mit dem schönen Maiden-Video. Was würdest du denn sagen, Spandex oder Lederhose?
Die Frage habe ich nicht, wie meinst du das? Das habe ich nicht verstanden.
Ja, so rein modisch. Was findest du besser, Spandex oder Lederhose?
Für Männer oder für Frauen?
Na, für Männer.
Es ist eine interessante Frage. Also, ich muss ja schon sagen, diese alten Iron Maiden-Sachen haben ja schon einen gewissen Charme. Aber ich glaube, wenn ich jetzt in Leggings auf die Straße gehe, würden die Leute das komisch finden. Außer man macht vielleicht Sport. Also ehrlicherweise, ich persönlich finde weder das eine noch das andere für Männer unbedingt cool. Ich würde eher die Jeans nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bleibst du
bei Jeans, okay. So, und jetzt kommt meine absolute Lieblingsfrage. Auch aus dem anderen Podcast, aber ich weiß, die haben die auch nur geklaut, deswegen denke ich, das ist legitim. Wenn es einen Song gibt, der immer gespielt wird, wenn du einen Raum betrittst, wirklich immer, Büro, Arztpraxis, Schlafzimmer bei deiner Frau, egal was, welcher Song wäre das?
Hier kommt Alex.
Okay.
Auch wenn der Name nicht passt.
Dann müssten wir umtexten.
Ja, aber ich finde halt diese Textzeile schön hier, Vorhang auf für ein kleines bisschen Horrorshow. Also,
ja, okay.
Auch wenn ich ja vorhin die, vorhin ist gut, gerade eben noch die Ärzte über die Hosen gestellt habe, aber das fände ich schon cool, wenn du einen Raum betrittst und alle singen, hey, hier kommt Alex.
Also. Oder Markus. Okay. Ja, Lieder für die Playlist haben wir jetzt mehr als genug, glaube ich. Da brauchen wir jetzt nicht noch mal irgendwie extra. Was haben wir zum Schluss noch mal? Dein Zitat haben wir noch.
Ach du Heiliger. Habe ich mich natürlich überhaupt und gar nicht drauf vorbereitet. Aber überbrücken wir erstmal ein bisschen Zeit. Vielen Dank, Sunny. Ich hoffe, du hattest Spaß in deiner Rolle als Podcast-Host, wie man ja so fachmännisch sagt. War es eine Erfahrung für dich, die schön war?
Es war auf alle Fälle spannend, hat Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. Ich habe auch viel Spaß gehabt und ich hoffe, dass unsere Theorie aufgegangen ist und ihr da draußen auch Spaß daran hattet. Ich entschuldige mich schon mal dafür, wenn ich etwas sehr viel gequatscht habe. Wenn ich anfange, kann ich manchmal sehr schwer aufhören.
Es war aber spannend. Es war kein Mann, ehrlich.
Das freut mich. So, ich habe natürlich ein Abschlusszitat, das nicht ganz jugendfrei ist.
Okay. Dann verabschiede ich mich am besten schon mal, oder?
Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das wirklich sagen kann, weil das ist schon echt gemein, aber es, ja.
Ja, dann sage ich einfach schon mal vielen Dank, dass ich das machen durfte und ja, wir hören uns irgendwann, ne?
Ja, sehr gerne. Und zum Abschluss habe ich etwas, was jetzt überhaupt keinen Tiefgang und gar nichts hat, was aber aus einem meiner Lieblingshorrorfilme stammt. Der ein oder andere weiß ja, ich mag Horrorfilme und der ein oder andere weiß auch, ich mag Freddy Krüger und Nightmare on Elm Street sehr gerne. Ich habe kein Zitat aus dem ersten Teil, aber ein sehr schönes Schlusswort aus dem dritten Teil. Freddy Krüger sagt dort, und damit verabschiede ich mich, Welcome to Primetime, Bitch! Kleine Pause, ich muss mich mal eben räuspern.
Dann kriege ich